Okay. Dann fangen wir einfach
an.
1, 2, 3, 4.
Pension Scheller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Scheller Simon Schwarz. Hallihallo.
Danke, dass ich da sein darf. Hallihallo.
Ich freue mich voll, dass ich da sein darf. Simon, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Und ich hoffe, man kann die mittlerweile zumindest ein bisschen so nennen auch. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Das war nicht auf meiner Wunschzettel, es war nie auf meiner Wunschliste. Also, oder besser gesagt, es war nicht auf meiner Wunschliste, es war nicht auf meinem Wunschzettel. Mhm. Der Manuel hat mich gefragt, ob ich mit ihm Kabarett machen möchte. Und er hat mich in einem Moment erwischt. Wahrscheinlich hätte ich ein Jahr davor gesagt, na, sicher nicht. Warum? Warum soll ich das machen? Es ist aber nicht so, dass mich Kabarett nie interessiert hat. Also ich bin schon kabarettaffin. Mhm. Ich bin mit Kabarett aufgewachsen. Ich bin auch familiär extrem mit Kabarett aufgewachsen. Aber es war halt nicht das. Wahrscheinlich war es mir fast zu familiär. Mhm. Oder zu nah fast.
Ja.
Vater hat immer viel mit Kabarett zu tun gehabt. Ist ja lustig, weil da begegnen sich jetzt viele Menschen. Er begegnet vielen Menschen, die quasi schon, die wir nur noch als Legenden sozusagen kennen, die er aber noch kennt in der Arbeit sozusagen. Mhm.
Du kommst ja aus einer Künstlerfamilie
sozusagen. Ja, ein bisschen, ja, kann man ja schon ein bisschen so sagen. Auf jeden Fall ist das, war das wahrscheinlich, also ich habe das nie geplant, das war jetzt kein Wunsch, das möchte ich mal ausprobieren noch. Und der Manuel hat mich eben in einer Sekunde oder in einer Minute oder in einer Stunde erwischt, wo ich das Gefühl hatte, naja, hat er eigentlich recht, man soll raus aus seiner Komfortzone, man soll rausgehen, man soll Dinge machen, mit denen man echt auf die Schnauze fallen kann, mit denen man hinfallen kann, dass man wieder aufsteht, dass man nicht gleich bleibt. Man muss sich in seinem Leben öfter neu erfinden.
Mhm. Und da gibt's ja mittlerweile diese Geschichte, die, wenn man ein bisschen recherchiert, ja oft zitiert ist, dieser Spaziergang.
Ja, genau.
Ihr geht's öfter spazieren?
Ja, das war, inzwischen gehen wir weniger spazieren, weil wir uns so viel sehen. Aber das war eine Möglichkeit, Zeit mit mir zu verbringen.
Und das macht er gern, der Manuel.
Und er, genau, und er hat ja einen Hund und der Hund muss raus. Und ich hatte auch Hunde in meinem Leben schon. Bin jetzt der Meinung, dass ich in der Stadt keinen Hund brauche, aber ich hatte früher in einigen meiner vorigen Leben sozusagen, die ich aber als Simon Schwarz gelebt habe und nicht als eine andere Person gelebt habe, hatte ich Hunde, zwei, um genau zu sein. Und insofern habe ich da Verständnis dafür und vermisse das auch ein bisschen, dieses tägliche raus müssen und mich im Wald vorwärts zu bewegen. Und deswegen haben wir diese Spaziergänge gemacht.
Mhm. Und bei einem dieser Spaziergänge hat der Manuel dann dir den Vorschlag gemacht, dass...
Er wollte das nächste Programm nicht solo machen. Das waren seine Worte.
Okay.
Er hat es so erklärt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht war das auch nur so der Versuch, mich da irgendwie zu locken. Er hat es so erklärt, dass er das jetzt ja wieder lange gemacht hat und es hat aber eigentlich wieder Lust, nicht alleine unterwegs zu sein, weil die Zeit alleine da zu verbringen und so. Kann er verstehen, das ist ja auch nicht so einfach. Du bist dann, also in Wien geht's ja noch, gell, wenn du nachher nach Hause kommst. Aber wenn du dann die ganze Woche alleine unterwegs bist, im Zug sitzt, dann wieder wohin fährst, dann am Abend auftrittst, dann wieder in den Zug steigst, dann wieder, das ist schon...
Ja, es
hat schon was Einsames.
Ich kenne es auch ein bisschen. Es gibt ja dieses Wort, diese Wurstplatten-Tristesse.
Ja, genau.
Wenn man halt dann so
sprechen alle immer von dieser berühmten Wurstplatte.
Genau. Und wenn man halt so viel Zeit dann also Backstage verbringt, wo man dann ja auch nicht wirklich einen Auftrag hat, so zwischen Soundcheck und Auftritt. Kann man schon gut verstehen. Und du hast dann sofort zugesagt, weil...
Ich habe wirklich in dem Moment gesagt, ja gut, mach mal. Weil ich eben im Kopf hatte... Das kurz überlegt, haben wir gedacht, na, das ist, ich habe darüber schon viel nachgedacht gehabt in dieser Zeit, wie er mich da gefragt hat, dass ich aufpassen muss, dass das Leben jetzt nicht so, schau, ich mache diese Schauspielerei, mache ich wirklich schon sehr, sehr lange. Ich habe sehr früh, bin ja, das ist jetzt ein bisschen ein Blick, das geht, das ist ein bisschen, hole ich ein bisschen weit aus, gerne, aber ja. Ich bin ein Schulabbrecher, ich bin ein Schulversager, ich bin dann früh weg aus Wien, also wirklich zu einem Zeitpunkt, wo ja wirklich, die meisten glauben ja, habe mein Leben in Wien verbracht, ich habe die kürzeste Zeit meines Lebens in Wien verbracht und die längere Zeit im Ausland verbracht. Und habe eigentlich keine 20 Jahre in Wien verbracht, bis heute sogar noch keine 20 Jahre. Also ich kratze jetzt gerade an den 20 Jahren in Wien sozusagen. Okay. Ja. Und also noch nicht ganz, aber bald habe ich sie hinter mir, die 20 Jahre in Wien. Und das ist schon irgendwie früh weg und habe dann, war ja zuerst in der Schweiz, habe dann da beginnen müssen, irgendwie da dieses Leben auf sich selbst gestellt zu sein, noch keine 20 zu sein, also gerade mal irgendwie, also ich bin mit 15 oder 16 weg aus Wien, also ach, ich war so wirklich bald, jung, okay. Ja, war wirklich okay. Jung, gell. Und dann stehst du alleine, ohne Eltern sozusagen in einem fremden Land, gut, es ist jetzt kein Land, das andere Sprache spricht, wobei man da bei der Schweiz streiten könnte, weil es ist eigentlich eine Fremdsprache, die du lernen musst, weil du, sie verstehen dich, wobei auch nicht ganz, weil ich habe sehr Dialekt, ich kam ja, bin im Zweiten aufgewachsen, in Atzgersdorf-Mauer in die Schule gegangen, in einer Schule, die eher, war eher so ein Integrationsprojekt, also mein Dialekt, das wird mir heute noch in meinem Podcast immer wieder angegrätselt oder angekreidet, dass wir ja nicht so richtig Dialekt sprechen. Ich habe einen Dialekt gesprochen. Keiner, der so einen Dialekt gesprochen hat wie ich, hört meinen Podcast überhaupt. Also die das da jetzt irgendwie begrätseln, die sind weit davon entfernt, einen Dialekt gesprochen zu haben, wie ich ihn einmal gesprochen habe.
Ja, verstehe. Kannst du denn noch?
Ich kann den nicht mehr wirklich, glaube ich. Ja, also ich tue mir dann wahrscheinlich in meiner normalen Sprache tatsächlich schwer, ja, weil ich weiß gar nicht mehr, was meine normale Sprache ist. Ich glaube, ich versuche mich jetzt wieder mehr in diesen Dialekt einzugewöhnen, weil ich es auch mag. Aber ich habe natürlich beruflich auch eigentlich die Mehrheit meines Lebens anders verbracht.
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Na wurscht, ich komme jetzt zurück zu der Geschichte. Auf jeden Fall mache ich diesen Beruf sehr lange. Wirklich ein endloser Satz, wirklich mühsam. Ja. Na, aber ich mache diesen Beruf schon wahnsinnig lang und habe dann relativ früh beginnen müssen, in der Schweiz tatsächlich Geld zu verdienen, auch mit diesem Beruf. Ich habe ein bisschen andere Sachen auch noch nebenbei gemacht, allerdings verbotenerweise, weil ich vom Ausländeramt natürlich nicht arbeiten durfte. Deswegen musste ich mir da ein bisschen verbotener und wider des Gesetzes mir Job suchen, aber nicht offiziell waren, sozusagen.
Aber hast du damals schon gespielt?
Aber ich habe dann sehr früh tatsächlich, ich habe dann neben meiner Ausbildung, ab meinem 18. Lebensjahr, kann ich sagen, verdiene ich mein Geld als Schauspieler.
Wirklich, wow. Ja. Okay.
Und das ist echt eine lange Zeit.
Ja, schon, ja. Klar. Ja.
Das sind viele Jahre, die ich an meinem Buckel als Schauspieler habe. Also am Anfang sehr schlecht natürlich, aber ich habe sehr, sehr günstig gewohnt immer. Ich habe immer in WGs gewohnt, habe einen sehr niedrigen Lebensstandard gehabt, habe nichts wirklich gebraucht, habe halt nebenbei dann schon immer wieder noch ein paar andere Jobs gemacht und so. Also es ging gut. Ich kam tatsächlich so mit 200-300 Schweizer Franken pro Monat kam ich gut über die Runde. Okay. Ja, mit Miete, Versicherung und allem drum und dran. Ja.
Okay.
Und also wirklich sehr, sehr günstig immer gewohnt, habe das Glück gehabt mit Freunden, wo wir wirklich günstig wohnen konnten. Ja. Deswegen ging das, dass ich sehr früh mit dem schon meinen Lebensunterhalt verdient habe und mich auf diese Schauspielerei dann irgendwann relativ bald konzentrieren konnte. Das war am Anfang sehr erfolglos, aber so mit Mitte 20 ist es dann mit Film plötzlich, Anfang 20, also so mit 23, 22 habe ich meine ersten Fernsehsachen, das war noch erfolglos, aber dann kam ich, glaube ich, mit 23 oder 24 habe ich, glaube ich, meinen ersten Rosowitzki gedreht und das war schon eine interessante Entscheidung und deswegen mache ich das sehr lang und das hat sich irgendwie, ich habe ja wahnsinnig viele Projekte gemacht, immer sehr fleißig, sehr viel gearbeitet, aber das kommt auch aus meiner Vergangenheit, dass ich einfach, ich nenne mich immer Schauspielerproletariat, ich bin einer, der wahnsinnig viel dreht, wahnsinnig viel arbeitet, wahnsinnig gerne viel arbeitet. Aber das hat immer die Gefahr, ich war nie der Superstar, ich war nie der gefeierte Star, das war ich eigentlich nicht, sondern ich war immer der solide Arbeiter, der solide, der immer solide Arbeit abgeliefert hat. Und das ist dann irgendwann ab einem gewissen Alter, ist es dann schon auch die Gefahr, dass das dann solide in so einen Gleichklang hineingeht. Ja.
Mhm.
Und das wollte ich auch unbedingt vermeiden. Ich habe mein Leben oft einfach abgebrochen und neu begonnen. In manchen Dingen, also ich habe die Schweiz damals abgebrochen, bin nach Deutschland gegangen. Irgendwann war Deutschland mehr oder weniger dann auch wieder ein neues Leben angefangen. Nach der Scheidung wieder völlig neu irgendwie angefangen. Also mehrmals so Kapiteln gehabt. Ich habe in Wien abgebrochen, bin in die Schweiz gegangen, in der Schweiz abgebrochen, bin nach Deutschland gegangen, habe in Deutschland einmal dann eine Scheidung erlebt, habe dann wieder neu anfangen müssen sozusagen. Und für mich war irgendwie, es waren immer so Etappen, die wirklich vieles irgendwie völlig neu aufgestellt haben wieder. Und wo ich viel verloren habe, auch wieder von der Vergangenheit, was ich wahnsinnig bereut habe, dann im Jahrzehnte später dann wieder. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, aber auf der anderen Seite, das darf jetzt nicht so ausklingen. Jetzt musst du noch einmal was ganz Neues starten. Ich habe auch ein paar Mal versucht, was neu zu starten, was nicht funktioniert hat, wo ich auf die Schnauze gefallen bin. Aber das musst du jetzt, irgendwas musst du jetzt anfangen. Und wenn der Manuel dir das anbietet, dann musst du das jetzt nehmen und versuchen. Ob du das jemals wolltest oder nicht, ist ja wurscht, weil du hast vieles versucht, was du immer gern gemacht hättest, was du dann aber nie durchgezogen hast und was nie funktioniert hat. Deswegen ist das jetzt ein Angebot, nimm das an, mach das, fall auf die Schnauze, fall nicht auf die Schnauze, falls du auf die Schnauze fallst, wirst du aufstehen und wirst weitermachen und das wird dich so stark machen, dass du vielleicht endlich die Sachen machen kannst, die du eigentlich immer wolltest. Vielleicht schaffst du es dann.
Ja, das ist aber, ja, okay, aber ich meine,
sind so das ein ist, bisschen diese Überlegungen.
Verstehe, aber ich meine, das hätte jetzt ein paar Fragen dazu. Vielleicht ganz kurz noch zur Schweiz. Bist du schon mit dem Vorsatz in die Schweiz gegangen, Schauspieler zu werden?
Naja, ich wollte ursprünglich Schauspieler werden. Das war irgendwie, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, war die Überlegung meiner Eltern natürlich, okay, was willst du machen? Und da Schauspielerei oder Kunst oder Theater mehr eigentlich dieses gesamte, wie nennen wir es, das große, ja, dieser Sport, wo Theater, Film, Fernsehen, Kabarett, wo dieses Darstellende sozusagen drinnen ist, diese Sportart, wo ist kein Sportart, ist mir klar, aber ich nenne es jetzt halt einmal so, wo das drinnen ist, das war irgendwie familiär, am ehesten naheliegend, ja, also das, was meine Mutter gemacht hat, das war mir zu intellektuell, da wusste ich, das werde ich nicht können, das hat mein Bruder auch mehr abgedeckt dann irgendwie.
Was hat deine Mutter genau gemacht?
Meine Mutter hat Mütter gegen Atomkraft gegründet und hat dann die Grünen Partei mitbegründet und so, ist dann ausgetreten, hat sich da zerworfen mit denen. Also hat viel so, war einfach sehr politisch und war eigentlich in der Anti-AKW Anfang 70er Szene extrem aktiv, hat so Demonstrationen wie Hainburg organisiert und groß, so die erste Opernball-Demo, da war sie Mitorganisatorin, also hat so diese großen Sachen mit und davor eben viele Jahre davor Mütter gegen Atomkraft, Zeitungen, hat gegen das Volksbegehren mit aufgestellt, hat mit Bruno Kreisky mehrmals diskutiert im Kanzleramt, im Club 2 und so weiter, also meine Mutter war, heute würde man sagen, eine Öko-Pionierin, also anders als die, auf die ich gerne losgehen, die sich heute Influencerinnen, die sich heute Öko-Pionierinnen nennen, ist meine Mitte 80-jährige Mutter auch schon eine Öko-Pionierin gewesen. Sie war auch nicht die erste, kann ich nur dazu sagen. Ja, also, es ist leider, da ist die Historie meiner Familie erzählt mir da mehr Wahrheit, als ich sie lese in vielen Artikeln und Dings. Das tut mir leid für die, weil ich ihnen eigentlich sehr, sehr sehr positiv gegenübersteht diesen jungen Menschen, aber das tut mir leid, da sind sie leider größtenteils wirklich von Holzweg und sollten sich ein bisschen mehr mit älteren Menschen, die diesen Weg schon mal gegangen sind, auseinandersetzen. Das wäre vernünftig für sie und für uns und für die Zukunft unserer Kinder. Aber nichtsdestotrotz, also das war ein anderes Thema und das war auch eher, also, hab das schon auch toll gefunden natürlich, aber das war jetzt, da wusste ich, was soll ich da machen? Ich bin Schulversager. Mein Bruder nicht. Mein Bruder war Schulsprecher. Mein Bruder hat alle guten Schulen besucht sozusagen und alle mit, er ist auch Professor, ist ein theoretischer Physiker. Also der leitet eine Universität, der ist in der Forschung, der ist ganz klar. Das war immer klar, der wird eher sowas gehen. Wobei sich das im Alter natürlich dann trotzdem verschiebt, weil ich würde sagen, ich würde jetzt mich eher auch auf der naturwissenschaftlichen Seite sehen. Aber nichtsdestotrotz gab es nicht viel Möglichkeiten und dann habe ich halt aus der Not heraus mehr oder weniger gesagt, na, dann werde ich Schauspieler. Und das haben wir dann versucht und die Schule habe ich abgebrochen und haben gesagt, naja, du musst auf eine Schauspielschule. Das war meinen Eltern natürlich klar. Ich war zu jung für eine Schauspielschule. Damals musste man noch nicht die Matura oder das Abitur haben für eine Schauspielschule, da ging es noch so. Das ging heute nicht mehr, also staatliche nicht mehr. Aber damals ging das noch. Auf jeden Fall haben wir dann Verschiedenes versucht und es führt jetzt noch weiter. Ich habe immer schon ein bisschen tanzen müssen und so ein bisschen getanzt, weil ich ja noch ADHS-Kind bin. Aber wurscht, das ist jetzt wirklich, da machen wir jetzt wirklich.
Das kommt ja im Programm auch vor.
Da machen wir jetzt wahnsinnig viele Felder auf, wie auch immer. Es war mir klar, okay, Theater will ich machen. Ich mache Theater und habe dann, ob ich das wirklich wollte oder nicht, das ist, ich glaube, dass das eine Not war. Wirklich, also wenn ich da ganz ehrlich zu mir bin, ob ich das, ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist und es hat mich auch nicht, glaube ich, so wahnsinnig interessiert. Es haben mich andere Dinge interessiert, wo ich wusste, mit denen werde ich mein Leben nie Geld verdienen.
Ja. Aber du warst von Anfang an recht gut drinnen, oder?
Naja, ich weiß nicht, ob ich gut war. Also ich weiß, dass ich dann, ich konnte nicht sprechen, so viel wieder zum Dialekt, ich konnte tatsächlich nicht sprechen. Fritz Mulia, meine Eltern meinten, naja, komm, du kannst da mal so ein bisschen Unterricht, Sprachunterricht bei Fritz Mulia machen. Der hat mir nach der ersten Stunde gesagt, du brauchst überhaupt keinen Sprachunterricht bei mir machen, du kannst nicht mal sprechen, du kannst ja nicht normal sprechen, du wirst da nie lernen, das. Dann hat mich zum Lokopäden oder zu einer Lokopädin geschickt, ja. Dann haben wir mal zu einer Lokopädin gehen müssen. Also dann haben meine Eltern gesagt, okay, gut, dann müssen wir jetzt einmal, dass er irgendwie, das Kind, alle können in der Familie sprechen, aber er kann tatsächlich nicht sprechen, er kann gar nichts, er kann nicht lesen, nicht sprechen, nicht rechnen, er kann wirklich überhaupt nicht. Also er muss jetzt einmal zum Lokopäden, dass man mal irgendwie, dass das Kind einmal sprechen lernt. Und dann war es aber so, dass ich wen kennengelernt hatte, ich bin dann nicht immer so in verschiedenen, ja, in der Tanzstunde später, da waren dann so ältere Mädchen, die halt diesen Traum hatten, Tänzerinnen zu werden, ja. Und da gab es eine, die hatte den Traum, Tänzerin zu werden bei einem Tanztheater.
Ah ja.
Ja. Und Tanztheater, das habe ich mir gedacht, okay, das ist schon mal die Richtung Kresnik, Bina Bausch. Das ist schon mal eine interessante. Serapionstheater gab es damals zum Beispiel, gell? Also da gab es sehr viele russische Gruppen aus dem Osten, die dann immer wieder so, war ja dann schon die Zeit Gorbatschows, war ja schon alles ein bisschen offen, konnten ja russische Gruppen auch hierher und da waren so Theatersachen, die wirklich innovativ und moderner waren. Die haben ja tatsächlich, das war so archaisch.
Verstehe.
Und das war und aber das noch hat in Wien. Das war noch in Wien. Das hat mich schon, das hat mir gedacht, da gibt's was, das finde ich interessant, weißt du, so auf der Bühne, wo Erde liegt auf der Bühne, es Wiener Bausch regnet, also weißt du, das Kresnik lässt Blut runterrinnen, das war natürlich so für einen 16-jährigen Jungen in der Pubertät, das war archaisch. Mein eigentliches Ziel war eher, ich war thematisch war ich eher festgelegt, Fremdenlegion, in Schlamm gehen und Leute schießen. Also da plötzlich hat das Theater mir was geboten, wo ich sage, schau an.
Ja.
So eine Shakespeare-Inszenierung mit viel Blut und Schwertern in der Hand und Kampf auf der Bühne und so körperlich. Na, da das hat mich plötzlich abgeholt. Und dann haben wir gedacht, aha, interessant. Und dieses eine Mädchen, ich glaube ich so, wie alt wird die gewesen sein? Wahrscheinlich so 19 oder so, ja. 19, 18, 19, ich kann es nicht mehr genau sagen, wird sie gewesen sein. Und war auch, die hat halt auch, das war auch eine Schulabbrecherin, hat irgendwie nichts und hat, wollte unbedingt zu einem Tanztheater, ja. Und er hat gesagt, in der Schweiz gibt es eine Ausbildung, CH Tanztheater, das war damals ein Tanztheater, die hatten eine Company, die waren ein bisschen stärker auf Tanz orientiert als auf das, was ich eigentlich wollte, aber hatten eine Ausbildung, wo du diese ganze Schauspiel-Improvisationssache, das war gemeinsam ganz interessant, diese Ausbildung hatte einen anderen Zweig daneben, Kommat, glaube ich, hieß das, das war eine ganz klassische Commedia dell'arte, Clown, Kabarett-Ausbildung. Mhm, das hatten die in der Schweiz damals. Okay. Dimitri war damals in der Schweiz. Sie hatten Ausbildungen in der Schweiz. Die waren da affiner. Das war das Frankophile. In Frankreich gab es immer diese Ausbildungen für diese, für so das Sprechtheater in einer Welt, das so Comedy-Clownesque, aber auch mit Tanz in Verbindung ist, also die waren da viel, dieses Frankophile, das war mir komplett fremd, das hatten wir in Österreich gar nicht, diese Gruppen, diese Kompanien und so. Und die wusste das und hat gesagt, naja, komm, ich mache die Aufnahmeprüfung, möchtest du nicht mitkommen?
Okay, ich hatte es zu zweit.
Und dann sind wir zu zweit dahin gefahren, nach Zürich und haben diese Aufnahmeprüfung gemacht. Das hat, glaube ich, 3 oder 4 Tage gedauert. Also ähnlich wie Schauspielschule. Und ich bin eigentlich mehr hingefahren. Natürlich, wenn man dann so dort ist, das ist ja wie ein Wettbewerb, so eine Audition. Mhm. Da will man auch gewinnen. Das ist ja, eh logisch. Ich war immer Sportler, habe immer Sport gemacht, habe auch Wettbewerbe gemacht. Das war mir immer wichtig, dann, wenn man in einem Wettbewerb ist, dann will man gewinnen. Also das Dabeisein ist alles. Ist ein schöner Gedanke, aber es ist nicht der Sinn des Sports. Also es ist in Wirklichkeit natürlich cool, aber es ist in Wirklichkeit, wenn du ein Sportler bist, dann wirst du gewinnen. Und deswegen habe ich mir dann schon ins Zeug reingelegt, aber der ursprüngliche Gedanke war eigentlich schon mehr der, das ist schon gut, wenn man sowas einmal macht, weil ich wusste damals schon, dass die Leute, die diese Schauspielaufnahmeprüfung an den Schauspielschulen, diese Runden machen, teilweise 18 Mal Aufnahmeprüfung machen, bis sie irgendwann genommen werden. Ja, das wusste ich damals. Das ist, das muss man lernen und da muss man irgendwie lernen, wie geht man damit um. Und dann bin ich hin und bin mitgefahren und dann war die entscheidende Frage, ich habe dann alle Runden bestanden sozusagen und bei der letzten Runde sind eh nicht mehr viele übrig und die bleiben dann auch alle und dann gibt's noch ein Gespräch. Und dann erfährt man, welche 6 Leute sozusagen oder wie viele es waren. Ich glaube, es waren so ungefähr 6. Genommen werden und welche nicht. Ja, es waren am ersten Tag ein paar hundert da. Die sind dann relativ schnell nach ein paar Stunden aussortiert worden. Gleich einmal runter. Und dann bist du halt dann so, am zweiten Tag sind es vielleicht noch 30 oder so. Mhm. Ja, und am dritten Tag bleiben dann, weiß ich nicht, 20, 15, 20, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber bleiben so übrig und aus denen werden dann so 6 rausgenommen sozusagen, ja.
Und war die Freundin unter den 6?
Die war auch unter den 6, also es wurden alle in eine Probezeit, in eine 3-monatige, also du hattest dann eine 3-monatige Probezeit im Schuljahr und dann wurde das war das Halbjahr sozusagen. Und dann wurde entschieden zum Halbjahr, wer dann wirklich bleibt und wer nicht. Und das Gespräch war interessant. Das Gespräch war, ich war bei den Frauen, gab es welche, die waren noch, glaube ich, jünger. Bei den Männern war ich wirklich der Jüngste. Muss man sagen, mit 15, 16, die meisten haben die, wer Tanztheater machen wollte, kam nicht vom klassischen Ballett, sondern die kamen meistens von irgendwelchen Tanzkursen. Ja, die waren jetzt nicht wirklich im klassischen, das war auch nicht die Anforderung dort. Ja, aber es war schon eine Anforderung, dass man die anatomisch schon wohin bringt, körperlich zum Tanz, Dings. Aber es war natürlich auch was anderes gefragt. Es war schon Charakterüberlegung gefragt. Es war schon was Spielerisches gefragt, was man bei 15-, 16-Jährigen meistens gar nicht so findet.
Mhm, verstehe.
Und deswegen waren viele dabei, die auch älter waren.
Ja.
Und dann war das Gespräch und es, ich bin dann so reingehe und ich weiß noch, Eva hieß die Direktorin, Eva, ich glaube Draxler, weiß ich jetzt nicht mehr genau, müsste mir mal wieder einlesen und herausfinden. Dann war dieses Gespräch, das war die Direktorin und hat gemeint, und dann hat sie mich so gefragt, Simon, möchtest du das wirklich machen? Und das war wirklich ein Satz, den kannte ich aus meiner Schule. Den habe ich in jedem Sekretariat, in jedem Lehrerzimmer 100.000 Mal gehört. Sag einmal, bist du dir sicher, dass du das wirklich machen möchtest? Möchtest du in deiner Zukunft überhaupt was werden? Und so. Weißt du, weil dann musst du dich mal anstrengen. Dann musst du jetzt mal anfangen, Dings. Und deswegen wusste ich es natürlich, ich habe gesagt, wusste sofort, wie ich reagieren muss, habe gesagt, ja, ja, nein, das ist mein großes Ziel, das will ich machen, das ist, und habe natürlich sofort improvisiert und habe sofort gewusst, was ich auf sowas sagen soll, weil ich war ausgebildet für das, dass ich vor einem Lehrer sitze und sage, bist du sicher, dass du gelernt hast, bist du sicher, dass du das machen willst? Ich war ausgebildet dafür, dass ich sagen kann, wirklich aus dem Stegreif, mir 1000 Gründe überlegen kann, warum ich das machen möchte. Egal, okay, was er gefragt hätte. Ja. Ich hätte fragen können, willst du wirklich eine Badewanne bauen? Ja, ich will eine Badewanne. Ich hätte auf alles eine Antwort gehabt. Mhm. Und ihre Antwort war, und das weiß ich wirklich, weil das hat mich dann getriggert, erstaunlicherweise, weil das erste Mal eine solche Reaktion war. Und ihre Antwort war, ja, das glauben wir auch.
Wirklich wahr?
Ja.
Okay, aber das ist eigentlich cool. Wenn
ja, das ist eigentlich cool, genau. Und das war die Antwort. Und das hat mich so getriggert, weil ich das in meinem Leben noch nie gehört hatte.
Ah ja, verstehe.
Das war wirklich neu für mich, ja. Und deswegen würde ich sagen, und jetzt komme ich endlich zum Punkt.
Ja, ja, voll. Wir haben ja Zeit. Ja.
Jetzt komme ich endlich zum Punkt. Und deswegen war ich dann, glaube ich, tatsächlich der Überzeugung, okay, ich werde Tänzer. Weil sie das gesagt hat, wir glauben daran auch, ja. Und dann war tatsächlich, glaube ich, kurz die Schauspielerei gar nicht mehr so entscheidend, sondern dann habe ich mir eingebildet, ich werde jetzt Tänzer.
Mhm. Und das, jetzt schließt sich wirklich der Kreis, weil das kann man ja wieder sehen in eurem Programm.
Ja gut, ja. Das war wiederum ein Wunsch, aber ja, wobei die Geschichte kennt der Manuel gar nicht so. Aber ich jetzt, ne, okay. so detailliert, glaube ich, habe ich die tatsächlich noch nie erzählt.
Ja, super, war auch voll interessant. Und man kann ja wirklich sehen jetzt im Programm, wie du mit Balletthose über die Bühne springst.
Ja, genau. Aber es hat natürlich nichts mit Ballett zu tun, es hat auch nichts mit Tanz zu tun. Es ist natürlich wirklich irgendwas Seltsames.
Ja, aber ich habe ja vorhin schon gewusst, dass du Ballettausbildung hast und habe mir gedacht, schau mal, jetzt kann man sich das anschauen und für mich hat es sehr professionell gewirkt dann eigentlich.
Es ist nicht professionell. Es ist, das kann ich ja sagen. Es war lange Überlegung, auch tatsächlich, wenn wir jetzt zum Programm kommen, wirklich lange, der Manuel wollte unbedingt dieses Ballett drinnen haben, ja. Und ich habe mir irgendwann erklärt, Ballett ist, musst du sehen, eher wie ein Sport. Da musst du eine gewisse körperliche und Anatomie dazu haben. Und ich könnte Sachen, ich wüsste vielleicht noch, wie man verschiedene Sachen, ich wüsste noch, wie eine Pirouette geht, ich kann das technisch vielleicht noch halbwegs andeuten, dass es richtig ist. Ich kann mich aber so nicht mehr drehen. Das heißt, ich könnte nicht mehr so stehen, ich habe diese Spannung nicht mehr, ich habe den Fuß nicht mehr dafür, dass ich so stehen kann, ich habe die Muskulatur nicht dafür, ich habe diese Ausdrehung, die Dehnung, ich habe einfach schlichtweg die Anatomie dafür nicht mehr. Und du kannst noch Fußball spielen, wenn du Dings, weil das, da kannst du ein paar technische Sachen wahrscheinlich, kann einer, der, also Ronaldo wird wahrscheinlich, wenn er 50 ist, noch immer besser spielen als ein anderer, der nie so gespielt hat wie er, gar keine Frage, aber er wird nicht auf diesem Niveau und du wirst natürlich bei ihm sehen, die Ballannahme, das wird er wahrscheinlich behalten, weil das auch ein Beruf ist, den man lange danach noch irgendwie mitnimmt und das ist auch nochmal was anderes, aber du kannst natürlich nicht mehr. Du kannst das nicht, also wenn du was aufgehört hast, ich habe das ja mit Anfang 20 aufgehört, das darfst du nicht vergessen, mit sogar vor meinem 20. Lebensjahr habe ich damit aufgehört. Das heißt, ich habe so viele Jahrzehnte diesen Körper nicht dahin gebracht, dass dieser Körper das einfach über, das Einzige, was der Körper vielleicht noch hat, ist, dass er relativ schnell reagieren kann, ich kann mir sehr schnell Bewegungsabläufe merken, das kann ich tatsächlich, merke mal, du zeigst mir einen Bewegungsablauf 2-3 Mal und das reicht mir vollkommen und ich kann den nach. Wenn auch dann eine Woche später wieder. Also das ist, das kann ich, das hat der Körper drinnen, das habe ich halt sehr viele, viele, viele Jahre intensiv einstudiert bekommen, dass ich Bewegungsabläufe, also ich könnte ziemlich sicher Choreografie heute noch, also wahrscheinlich nicht kurz, aber jetzt auch eine längere Choreografie könnte wahrscheinlich 15 Minuten Choreografie tatsächlich mir innerhalb einer Woche in meinen Kopf hineinprügeln. Das könnte ich sicherlich noch schaffen.
Und das ist ja im Schauspiel auch sehr von Vorteil.
Das hat durchaus Vorteile, genau, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz kannst du das nicht machen auf der Bühne, dass der irgendwas macht, was wirklich verblüffend aussieht und du denkst, alter Schwede, vor allem alleine. Ich könnte mir noch ein paar Deux vorstellen, zum Beispiel mit einer Tänzerin. Das könnte man noch vorstellen, also finde ich auch durchaus interessant und habe oft darüber nachgedacht und würde das auch tatsächlich gerne mal machen in einem Film, dass ich gerne in einem Film tatsächlich einmal was machen würde, wo man eine Szene, also müsste natürlich was eher Surreales sein, aber da denke ich tatsächlich in den letzten Jahren immer verstärkt darüber nach und mehr darüber nach, dass man manche Sachen auch überträgt, weil Tanz hat sich auch verändert, ist moderner geworden, dass man auch mit Sprache und diese Gefühle tatsächlich, glaube ich, auch anders. Das würde mich tatsächlich wieder reizen, mit einem guten Choreografen da mal an Dingen zu arbeiten wieder, ob man eine Liebesszene filmisch tatsächlich auch über einen Tanz und über einfach nur über eine Bewegung ästhetisch, emotional tatsächlich genau auf das gleiche Niveau wie das Spiel oder Musik bringen könnte. Das würde mich interessieren. Aber nichtsdestotrotz, das allein auf der Bühne in einer Zehntelsekunde was festzustellen, ja stimmt, der hat Ballett gemacht, Wahnsinn, ist schwierig. Deswegen haben wir uns jetzt dafür für das entschieden, dass es irgendwie eher anarchistisch oder was auch immer ist. Es ist eher sehr anarchistischer Tanz.
Sehr witzig. Ja. Ich finde, wenn wir jetzt nur kurz bei dem Stück bleiben, was ich generell finde, so interessant ist oder so super zum Zuschauen, ist, wie witzig ihr einfach spielt. Und ich habe mich dann gefragt, hast du jemals schon eine Rolle gehabt, die tatsächlich so, weil du hast ein paar Momente, man liest es ja in den Kritiken und so, wo dann steht, du übertriffst dich selbst, und zwar finde ich ja in dem Witz, den du, oder in der, wie sehr an das zum Lachen bringt, allein wie du spielst. Mhm. Hast du schon in der Zeit, wo du jetzt ja, du sagst ja selber, über 20 Jahre oder so lang schauspielerisch tätig bist, sagen wir mal, schon eine Rolle gehabt, die in die Richtung gegangen ist?
Na, also ich mache ja schon viel Komödien immer wieder, gell. Es ist, also man kann da natürlich mehr Freiraum lassen, gell, auf der Bühne, das muss man natürlich sagen, gell. Aber es ist auch für mich da so. Für mich ist, also zum Beispiel, ich könnte nicht sagen, was Humor ist. Ich kann Humor nicht
definieren. Ah ja, das ist eine gute Frage natürlich.
Ja. Ich kann das nicht definieren. Ich kann Humor nicht definieren. Ich kann nur sagen, dass es für mich immer sehr wichtig ist, die Tragödie im Humor zu finden. Mhm. Für mich gilt das immer. Wenn was tragisch ist und wenn es eine echte Tragödie gibt und wenn es einen Hintergrund gibt, der traurig eigentlich ist und gar nicht lustig ist, dann glaube ich, kann ich wohin kommen, dass es wirklich lustig ist.
Ja, okay.
Ja. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Also ich kann nicht, deswegen auch beim Tanzen jetzt, ich muss natürlich zuerst einmal eine Figur finden, die mir das erklärt, warum macht er das überhaupt. Ja. Mhm. Mhm. Und solange ich die Figur nicht habe, kann ich ja nicht, da bin ich ja immer noch auf der Suche, ja, nach dieser Figur. Ja. Ja.
Was heißt das, wenn ich da schnell fragen darf? Eine Figur finden, spürst du die Figur dann? Oder?
Ja, ich versuche diese Figur mir vorzustellen, wer diese Figur ist, wie diese Figur denkt und diese Figur zu sein. Das ist ein bisschen die Sucht, warum ich spiele.
Ja.
Das ist die Flucht bei mir. Bei mir ist das Spielerische die Flucht aus mir heraus, ein anderer Mensch zu sein.
Fühlst du dich als dieser andere Mensch dann oft wohler als du selber?
Nicht zwingend, aber ich sicherer auf jeden Fall, weil ich ihn steuern kann.
Ah, ja.
Natürlich weiß, wo er hingeht, ja.
Okay.
Also wohler nicht zwingend, aber sicherer, definitiv, ja. Und ich liebe es tatsächlich, anderer Mensch zu sein. Das finde ich ganz toll, ja. Ich finde das faszinierend. Das ist vielleicht eine Flucht, aber inzwischen ist es, glaube ich, noch mehr als nur diese Flucht. Wahrscheinlich war es einmal eine Flucht und da ist es alles, das habe ich aber nicht so genau definieren können. Die Flucht aus mir raus und eigentlich nicht mehr das sein zu wollen, was ich bin. Und inzwischen finde ich es halt faszinierend, weil mir Menschen faszinieren.
Ja.
Und Menschen sein zu können, die ich nie wäre. Mhm. Ja.
Und
weil er so nie denken tät.
Ja, verstehe. Das finde ich toll. Ja, klar.
Ja. Also ich finde es natürlich toll, ein Rechtsradikaler zu sein. Ich finde es toll, ein Mörder zu sein. Ich finde es toll, Frauenhasser zu sein. Das finde ich einfach alles toll. Mhm. Weil es ist einfach wirklich was, so privat wäre ich so nicht. Aber ich finde es toll, so denken zu können und mir das alles durch zu deklarieren. Was ist das Argument dafür? Geil, super, ich habe noch ein geiles Argument dafür gefunden. Ah, ist das toll. Das Leben ist viel besser so. Das ist ja großartig und das ist toll.
Mhm. Und wie kommst du dorthin? Du suchst da so Argumente.
Ich suche mir das raus. Wie sind die? Wie funktionieren die? Warum machen die das?
Also liest du, beobachtest du?
Also lese ich das, beobachte alles, ja. Alles. Es ist das Gesamtpaket, ja.
Mhm. Und wenn du so ein Drehbuch bekommst, du liest es, hast du dann sofort so ein Bild?
Nicht immer, nein. Es dauert lang, bis ich die Bilder habe, bei mir immer, ja. Also ich habe dann oft, okay, das interessiert mich vom Thema. Ah, ist spannend, ist interessant. Aber es ist ein langer Weg, bis ich es finde. Oft finde ich es erst am Set in dem Gesamt. Also oft ist es wirklich so, dass ich suche und suche, habe verschiedene Möglichkeiten in meinem Schädel. Aber zusammenfügen kann ich es wirklich erst mit den Partnern, Partnerinnen, mit dem ganzen Requisiten, mit diesem ganzen Raum, der da entsteht, eigentlich auch. Es ist im Kabarett ähnlich. Ich habe im Manuel immer gesagt, auf der Bühne werden wir dieses Stück zusammenbauen können. Wir werden das tun. Und es ist so, du stehst auf der Bühne und dann fängt dieser Zug an. Dann fängt plötzlich alles Gestalt zu haben. Und dann ist es wie ein Monsunregen, der auf mich einprasselt, dann kommt alles da, kommt plötzlich aus dem Nichts, was auch immer, wo das herkommt. Wahrscheinlich kommt es halt von diesem ganzen Dings, was man sich anschaut, aber dann noch nicht ordnen kann und irgendwo da herumschwirrt in deinem Schädel, der nicht einzuordnen ist, dieses Karussell, das sich da die ganze Zeit deppert dreht und ein Ding aufnimmt nach dem anderen. Und dann stehst du auf der Bühne oder dann stehst du am Set und plötzlich kommt alles runtergeprasselt und aber nicht wild auf die Bühne, sondern du merkst, das ist eine schöne Idee. Heute nehmen wir das mit. Das passt da her. Das nehmen wir mit. Und dann funktioniert es. Deswegen funktioniert dieses amerikanische Drehsystem für mich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich habe das ja schon mal versucht, diese amerikanischen Drehsysteme, da scheitere ich komplett. Die sind ja, die bauen alles vor. Kommen dann kurz ans Set, dann wird das rausgepfeffert und dann geht's wieder zurück. Okay, das funktioniert null.
Also bei dir entsteht es.
Bei mir muss es entstehen.
Ja,
eben. Also für mich wäre ja der Autorenfilm eigentlich genau das Richtige. Mhm. Dieses komplette Entstehen lassen und ja gut, als Autorenfilm ist es eigentlich auch falsch, weil da sind auch viele dabei, die es so gar nicht machen wollen. Aber für mich ist dieses wirklich, lass uns schauen, das ist das Buch, danke. Also Improvisationssachen funktionieren für mich. Also ich habe einen Film gemacht, Alles wird gut heißt der. Es war ein Kurzfilm, der sogar Oscar nominiert, Oscar-Gewinner, alles mögliche, Studenten-Oscar und so weiter. Also weiß nicht, tausende Preise bekommen. Das war ein Improvisationsfilm. Da gab es nur ein kurzes Bild, da gab es nur ein kurzes Buch, wo irgendwie klar war. Und der Regisseur hat gesagt, in der Szene müssen wir dort und dort und dort hinkommen. Und dann, das ist perfekt. Du sitzt in einem realen Auto, es sitzt ein reales Kind neben dir. Der Regisseur sagt dir, du musst ihr jetzt versuchen zu erklären, dass das und das jetzt passiert. So. Und dann wirst du in das Leben gestoßen und dann ist es real.
Ja.
Es ist real.
Das klingt ja total spannend, was du erzählst. Aber es geht schon ein bisschen dann auch um diese Spannung, die dann plötzlich entsteht. Ja, es ist
ein Kick natürlich. Ja,
klar.
Ja,
genau.
Ja. Eben deswegen spreche ich ein bisschen von einer Sucht.
Ja.
Es ist ein bisschen sowas.
Für mich hat es eben auch so ein bisschen angehört, wie du jetzt gemeint hast. Dann komme ich da hin, also du weißt das teilweise gar nicht und findest es erst dort. Das klingt ja für mich fast so, als würde man zu einer Prüfung gehen und man hat nicht nur gelernt, aber man hofft halt drauf, dass man irgendwie durchkommt.
Ja, das könnte man so sehen, aber ich glaube, ich habe mich tatsächlich, ich bereite mich so stark trotzdem vor, habe so viel Material mit, dass ich zur Prüfung gehen kann und ich nicht weiß, ist es Mathematik, ist es Deutsch, ist es Englisch, ist es Biologie, ist es Chemie, Dings. Okay. Mhm. Und egal, was da passiert, das willst du wissen, sack, heu rein, mach mal.
Cool. Okay.
Mhm. Also manchmal natürlich auch nicht. Oft scheitert man, wenn man das dann tatsächlich nicht drauf hat.
Ja, aber du scheiterst ja nicht, oder? Ich meine, im Prinzip funktioniert es ja.
So, dass man oft scheitert. Also ich scheitere auch oft. Das ist viel. Also von den Sachen, die ich mache, das, was in meiner Fantasie sich beim Lesen eines Buches abspielt, spielt sich nie da ab, was ich mir dann anschaue. Mhm. Das habe ich nie. Also ich habe in meinem Leben noch nie das hingebracht, was ich in einem Buch gelesen habe und mir vorgestellt habe, habe ich noch nie geschafft, in den Film hineinzubringen. Das habe ich noch nie geschafft. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Fantasie ist immer größer als die Realität. Das schafft die. Dazu ist es Film und dazu gibt es viele Menschen rumherum, die dann auch noch mitarbeiten müssen. Ja, klar. Deswegen ist es ein Team, finde ich, und nie eine Einzelleistung.
Ja,
aber weil das ist nie das. Das kann nicht, also vielleicht können das manche, vielleicht, also ich glaube zwar, dass das wahnsinnige Narzissten sind, die das dann behaupten, das glaube ich ehrlich gesagt, aber ich kann es ihnen nicht beweisen, also vielleicht ist es auch so, ja. Mhm. Kritiker, glaube ich, hätten das wahnsinnig gern, Journalisten hätten das auch wahnsinnig gern, auch Theaterwissenschaftler hätten das wahnsinnig gern, dass das so ist. Ich glaube aber, dass sie da wirklich alle auf einem absoluten Holzweg sind, ja. Und das hat, da verwechseln sie, glaube ich, Narzissmus mit Begabung.
Ja, ja. Also im Prinzip, man versucht einfach, aus ihm möglichst nahe dem zu kommen, was man sich vorgestellt hat.
Das versucht man, was man in der Fantasie hat. Und das gelingt mir nicht, das kann ich sagen.
Dass ich das erfüll. Du genau hinkommst. Ja, aber ja, du kommst teilweise sehr nahe, nehme ich mir an.
Manchmal kommt man näher, manchmal kommt man, ist man weiter weg. Das ist tatsächlich dann auch. Also wenn ich mir dann einen Film anschaue, ist es nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft. Ah ja, ist ganz gut, okay. Nicht geschafft, nicht geschafft, nicht. Ah ja, das funktioniert, interessant. Nicht geschafft, nicht. Aha, das funktioniert, obwohl es gar nicht da, ganz weit weg, funktioniert trotzdem, interessant. So, es ist
okay,
eher so.
Aber besteht der Zusammenhang dazu, wie erfolgreich dann ein Film ist? Wenn du sagst, okay, da war ich sehr...
Glaube ich nicht. Ja. Also mit meinem Empfinden glaube ich nicht.
Ah, okay.
Das sind wieder andere. Das ist wieder ein anderes Schema. Ich glaube, erfolgreich, viel mehr erfolgreich oder nicht erfolgreich, das ist sowieso wieder ein eigenes Kapitel. Das ist eher was Marktwirtschaftliches, was da sind viele Faktoren. Also das glaube ich, das klingt immer so, als würde ich immer entzaubern wollen, will ich gar nicht. Aber das ist, ob ein Film erfolgreich ist, sind wahnsinnig viele Faktoren drumherum. Also ob ein Film zum Beispiel beim Publikum funktioniert, ist eine völlig andere Entscheidung oder ob ein Film auf einem Festival funktioniert. Mhm. Also Festivalfilme funktionieren völlig anders als Publikumsfilme. Oft, wenn es dann das Glück hast, auf einem großen Festival zu laufen, dann funktioniert es beim Publikum, aber weil du ein anderes Publikum abholst, weil du ja eine andere Marke dadurch bist, weil du den Stempel hast sozusagen und mit diesem Stempel gehst du wieder automatisch an ein anderes Publikum, das deswegen reingeht, weil es denkt, ah, ist interessant, das schaue ich mir jetzt an, weil ich habe gelesen in den und den Medien. Es ist wie, du gehst in einen Buchladen rein und weißt genau, wo du hingehen wirst.
Ja.
Und das ist auch so. Und so funktioniert Film in Wirklichkeit auch, ja.
Ja. Der Manuel, wie ich mit Manuel gesprochen habe, hat er gemeint, er muss immer noch zu Vorstellungsgesprächen und so weiter, und kriegt dann oft Rollen nicht. Und das ist auch in seiner Liga, sage ich jetzt einmal, so üblich. Und er weiß nicht, ob das überhaupt bei jemandem anderen anders ist. Vielleicht Leonardo DiCaprio, glaube ich, hat er gemeint. Ist das bei dir auch wirklich so? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde annehmen, dass du mit Angeboten überhäuft wirst. Ist es nicht so?
Nein, mit Angeboten überhäuft werde ich nicht. Das ist halt so. Ich glaube auch, dass das ich kann es im Hollywood-System ist, es funktioniert ein bisschen anders, muss man dazu sagen. Weil die sind ja in Kategorien eingeteilt, die Schauspieler, und da darfst du natürlich als Regisseurin oder als Regisseur, darfst du dich natürlich nicht um jeden Darsteller bewerben sozusagen, sondern da musst du schon schauen, wo spielst du selber, und dann kannst du überlegen, darfst du den anfragen oder nicht anfragen, und dann sind auch Anfragen natürlich noch einmal anders gegliedert. Ist es eine Anfrage, ist wer anderer auch noch auf der Rolle drauf und so, also da ist halt der marktwirtschaftliche Teil dabei entscheidender, fertig. Ja. Das sind ja Produkte, die da verkauft werden. Und wenn du jetzt irgendwie, also da sprechen wir ja von großen Hollywood-Stars, und wenn du jetzt irgendeinen Hollywood-Star nimmst, dann hat der so und so viel Prozent Publikum, und es wird ja auch gewertet. Die Schauspieler werden ja und Schauspielerinnen, die werden ja tatsächlich auch gerankt in diesen, mit wie viel Einspielergebnisse haben die und so weiter. Das ist ja, das gibt's ja bei uns in Europa in dem Sinn gar nicht, weil es gibt keine Schauspieler, die Menschen ins Kino ziehen. Das ist ja ihr Glaube. Sondern es
glaubst gibt du? Nein, das glaube ich eigentlich nicht.
Naja, also nicht marktrelevant.
Okay.
Also ich glaube, dass sie funktionieren. Also ich glaube, also Elias Mbarek ist ein super Beispiel, finde ich. Elias Mbarek funktioniert super, wenn er genau ein Segment abdeckt. Dann zieht er tatsächlich so und so viele Menschen ins Kino. Aber wenn du Elias Mbarek in einen anderen Film besetzt, in einen Arthouse-Film oder weiß ich jetzt nicht, in einen Film mit einem Thema, das jetzt nicht dieses Publikum abdeckt, funktioniert's nicht. Sind wir wieder beim Buchladen. Wenn du jetzt ein Buch schreibst, du bist Krimi-Autor und du schreibst plötzlich ein Sachbuch über den Klimawandel und hast vorher nur Krimis geschrieben, die Mainstream komplett abgedeckt haben und rausgeschmissen haben, dann werden vielleicht ein paar noch hingehen und sich das anschauen, aber deswegen gehen nicht genauso, kaufen nicht das Buch so viel Leute, wie diesen Krimi kaufen. Das ist einfach Irrglaube, das ist einfach Quatsch. Mhm. Ja,
ja, das stimmt.
Und international ist es aber was anderes. International ist es deswegen was anderes, weil es einfach ein großer Markt ist, ja, weil du ja im englischsprachigen Raum den gesamten Weltmarkt abdeckst und im deutschsprachigen Raum nur den deutschen Sprachraum abdeckst und im österreichischen Sprachraum tatsächlich nicht einmal den deutschsprachigen Raum abdeckst, sondern ausschließlich den österreichischen Markt abdeckst. Der deutschsprachige ist umgekehrt, weil die deutschen Schauspieler, Elias Mbarek deckt den österreichischen natürlich schon auch ab, aber ein Josef Hader deckt den deutschen Markt nicht ab. Mhm. Also zumindest nicht marktrelevant. Und um das geht's ja schlussendlich. Also wir sprechen da jetzt nicht von 100.000 Zuschauern oder 60.000 in Österreich oder 200 oder 300.000, 400.000 in Deutschland, sondern wir sprechen ja von Zahlen, die über Millionen gehen. Weil da ist es tatsächlich dann wirtschaftlich, also ab 500.000 in Deutschland und also wenn wir bei einer Million sind, das sind dann schon Zahlen, die für den Verleih und unter Umständen dann auch für die Produktionsfirma relevant sind. Und das Gleiche gibt es natürlich für Festivals. Es gibt Festivalschauspieler, ganz klare Schauspieler, wo du sagst, okay, aber das bestimmt nicht das Publikum, sondern das bestimmt ein Markt sozusagen, der auch ein bisschen gesteuert wird. Ja, weil das haben auch Verleihe ein bisschen im Griff, Weltvertriebe ein bisschen im Griff. Also das darf man nicht vergessen. Das ist ein bisschen, insofern ist das, kann man das amerikanische System mit uns jetzt mit dem Castingsystem so auch nicht vergleichen. Und die Amerikaner machen auch viel mehr Castings, wenn sie unbekannter sind, als wir machen zum Beispiel wiederum. Die Amerikaner verdienen aber auch viel weniger, wenn sie unbekannter sind, als wir, wenn wir halbwegs bekannt sind oder unbekannt sind. Also das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ja. Aber bei uns ist das System halt so, dass wir alle casten, dass es verschiedene Leute da drauf gibt, das weiß auch jeder. Mhm. Wenn du eine Anfrage kriegst, kannst du ziemlich sicher sein, dass wer andere auch schon die Anfrage hatte. Und nach dir parallel, wer andere auch sie noch bekommt, oder du bekommst die Rolle, weil wer andere sie abgesagt hat. Das funktioniert bei uns halt so. Und das ist halt unser System. Mein Gott, dafür wären wir einigermaßen okay bezahlt, alle. Ja, von Anfang an dafür. Und müssen nicht am Anfang gleich, wobei das immer relativ ist, weil wenn du 3 Drehtage hast und für die 3 Drehtage okay bezahlt bist, heißt das trotzdem, dass du dein Jahr sicher nicht finanzieren wirst können.
Ja.
Also schlussendlich am Ende des Tages werden es wahrscheinlich im ganzen deutschen Sprachraum sein, sagen wir mal 100, 200, 300 Leute, Schauspieler und Schauspielerinnen,
die davon
leben können und eine Familie ernähren könnten, theoretisch. Ja. Mehr werden es nicht sein, vermute ich jetzt einmal. Und da sind alle, die festangestellt sind, an einem Theater mit eingerechnet, vermute ich.
Wenn jemand heute beginnt, Schauspielerin zu werden und die fragt, was ist das Wichtigste oder wie soll man es anlegen, was würdest du raten?
Naja, also wenn einer wirklich Schauspielerin werden oder ja, also wenn wer das den Beruf ergreifen will, dann werde es eh nicht verhindern, ja. Aber ich sag schon jedem, das stelle ich breit auf jeden Fall einmal. Das würde ich jetzt einmal jedem mitgeben. Breit aufstellen, Theater, Film, alles, was es da noch an Möglichkeiten gibt, was für Schauspieler relevant ist. Aber es ist, also wünschen du es jetzt niemanden, dass er sie besorgt hat.
Wirklich. Ja. Weil ich frage ihn immer deswegen, weil du in einem Interview gemeint hast, dass es eben so schwierig ist und da, dass du es niemandem empfehlen würdest. Aber würdest du es nur einmal machen?
Naja, also das würdest du, an, was ich für jetzt eine Ausgangsposition
habe. Ich frage dich so, würdest du, wenn du deinem 15-, 16-jährigen Ich einen Rat geben könntest, würdest du wieder sagen, geh wieder in die Schweiz?
Also der 15-, 16-jährige Ich wäre schon zu spät, dann würde ich sagen, ja, mach's so, wie es ist eh gut gelaufen. Aber
ja, eben.
Da wäre es zu spät, aber wenn ich mein meinem dreijährigen Ich einen Rat geben könne, dann würde ich sagen, sag den Leuten, dass du krank bist. Sag den Leuten, dass du krank bist, dass in deinem Kopf was nicht stimmt. Vielleicht können sie dir helfen.
Jakob.
Das ist dann der Weg, vielleicht, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dass ich einen anderen Lauf, dass ich einen anderen Weg einschlage, aber sonst, glaube ich, weiß ich nicht. Würde ich mir, glaube ich, ersparen, den Tipp.
Okay. Okay. Also letztendlich kann man sagen, es hat eigentlich keine andere Möglichkeit gegeben und wie du selber sagst, es ist gut gelaufen.
Es ist ja gut gelaufen.
Ja, voll. Naja, ich meine, du jetzt nicht, wenn du es ja, jetzt nicht sagst.
Ja, ja. Mhm. Aber also ich denke mir nur, also wenn es jetzt genauso gut gelaufen wäre in einem anderen Beruf, mhm, dann würde ich wahrscheinlich entspannter sein jetzt. Das muss ja, ich schon auch sagen. Ja. Wobei also wenn er genauso gut bei der Beamtenlaufbahn gelaufen wäre, dann würde mir es echt zurücklehnen und hätte wirklich, würde ich wirklich sagen, okay, super, passt alles.
Ja. Ja, wobei, also erstens mal, du machst einen sehr entspannten Eindruck eigentlich, so generell. Und zweitens, also ich finde schon, dass, ja, also ich finde so, wenn man es von außen, wenn man es so
ja, von außen schaut es so natürlich oft anders aus als von innen. Das ja, darf man das nicht vergessen. Ja.
Aber es schaut erstens einmal, die Karriere schaut aus nach einer Wunschkarriere oder so, es wird es nicht recht viel besser laufen können. Und ich finde jetzt so, ja, wie gesagt, ich kann nur davon reden, was den Eindruck, den du auf mich machst, wie, du bist, dass du eigentlich sehr ausgeglichen bist oder eben schon sehr ein.
Also ich bin schon zufrieden mit all. Also ich bin schon sehr zufrieden.
Ja.
Ich bin auch zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Aber ich bin auch ein Mensch, der alle Fehler und die er gemacht hat und Niederlagen, die er gemacht hat, die er irgendwie einordnet, dass die jetzt einen Sinn gehabt hat und dass das auch wahrscheinlich, ja, ich schaue schon immer, warum ist das passiert und wo, ich suche dann schon immer die Schuld, wo habe ich was falsch gemacht, dass es da hingegangen ist? Also was habe ich halt falsch gemacht, dass es dann so war? Aber ich weiß natürlich, wenn du eine Karriere von außen betrachtest, siehst du ja immer nur die Erfolge. Das ist ja irgendwie, wenn man in Social Media schaut, so siehst du ja immer nur die schönen Seiten. Und du postest auf Insta, auf Facebook, wo auch immer, auf X, auf TikTok, wo auch immer. Es werden ja nur die Sachen, die dich beschäftigen sozusagen, und das wird ja immer nur, es wird ja nicht der Moment, wo es wirklich nimmer weitergeht, wo du nicht weißt, wo du dir von Freunden Geld leihen musst, weil du deine Miete nicht mehr zahlen kannst. Der Moment wird nicht gepostet.
Ja, natürlich.
Ja, ja, klar. Eben. Also du weißt ja nicht in einer Karriere, na gut, der hat ja einen ordentlichen Durchhänger gehabt, weil das ist, bist du deppert, wie ist es ihm eigentlich da gegangen? Wie ist es eigentlich in diesen 7 Monaten keinen Job zu haben? Wie ging es ihm eigentlich in dem halben Jahr keinen Job zu haben? Wie ging es ihm da? Wie hat er da eigentlich seine Fixkosten finanziert? Gar nicht. Es war weg, das Geld. Es war aus, vorbei. Mhm. Mhm. So, diese Sachen.
Ja.
Das wird nicht, und es wird immer wieder erzählt von Schauspielern, die wahnsinnig viel gearbeitet haben und die dann dastehen im Alter und Altersarmut, fertig. Natürlich, klar, logisch, weil du kriegst dann Batzen Geld auf der Zeit, aber du hast nichts. Ja, ich habe mich keinen einzigen Tag in meinem Leben arbeitslos gemeldet, weil ich keine Arbeitslose bekommen hätte. So, das heißt, wenn ich nicht ein halbes Jahr nicht drehe, dann habe ich für meine Familie die Fixkosten ein halbes Jahr zu tragen. Und das sind die anderen Seiten natürlich. Ja, und die sieht man natürlich nie, gell? Und die hast dann natürlich, Kredite habe ich nie bekommen. Ich wollte sehr früh mir ein Haus und Wohnungen kaufen. Die Bank immer gesagt, sie sind Schauspieler, sie werden das alles nie verdienen. Zu Zeitpunkten, wo ich wirklich, das ist was ich bis heute bereue, dass ich da nicht irgendwie wen gefunden habe und wirklich aufgestanden bin und gesucht habe. Na, das kann es nicht sein, dass man die Bank in Deutschland keine 400.000 Euro gibt, keine 400.000 D-Mark gibt, für das es ja ein Haus kauft, wo ich Wohnungen reinmachen kann und ich vermiete das dann. Es darf nicht wahr sein, dass die das nicht machen können. Die können da nicht verlieren, aber die Bankberater waren hundertprozentig damals der Meinung, dass das eine Gegend ist, wo keiner will. 10 Jahre später hat das gleiche Haus 27 Millionen gekostet. Also ich hätte diese 400.000, also aber Euro dann, diese 400.000 D-Mark, weiß ich nicht, wie oft zurückbekommen. Weißt du, so Sachen. Und das erzählt natürlich niemand, dass an Schauspielern, an jungen Schauspielern niemand da Geld leiht. ich hatte Freunde, die waren festangestellt, irgendwo haben weniger verdient als ich und haben Häuser kaufen und Wohnungen kaufen dürfen. Und mir hat die Bank gesagt, nein, sie kriegen nichts von uns, weil sie sind ein totales Risiko. Fertig, ja. Also das erzählt ja auch niemand, dass dieser Kapitalismus tatsächlich eben nicht jedem den Traum erfüllen kann, weil es einfach Berufe gibt, da sagt die Bank, die zwar kapitalistisch denkt, aber sich das dann auch nicht vorstellen kann, na, das ist ein solches Risiko, den lassen wir mal, das sind Kasperl und die lassen wir in Ruhe. Also insofern gibt es schon viele Punkte in meiner Karriere, wo ich sage, wo es auch einen Grund gibt, den jungen Leuten zu sagen, Kinder, ja, das ist nicht so ein, das ist nicht so ein tolles Geschäft, das ist nicht alles so rosig, wie das daherkommt. Ja. Weil du wirst, wenn du jetzt irgendwo festangestellt bist, wirst du schneller dir eine Zukunft aufbauen können als mit diesem Beruf, weil dieser Beruf eben dann, wenn es ans Eingemachte geht, in der Finanzwelt nichts zählt.
Mhm. Ja, oder zumindest ja, zumindest für die Leute keine Sicherheiten darstellt.
So also, ist es, ja.
Genau. Jetzt frage ich dir vielleicht als Abschluss zum ersten Teil nur eine Frage, die frage ich hin und wieder. Und zwar, weil wir so ähnlich schon dabei waren. Wann du jetzt zurückdenkst, was überwiegt? Das Bedauern darüber, dass die Jugend vorbei ist oder die Freude, dass es so gut gelaufen ist bis jetzt?
Eigentlich das Glück, dass alles bis jetzt gut gelaufen ist. Eher das.
Mhm.
Das Glück, dass das alles mit allen Sachen, die gescheitert sind, trotzdem gut gelaufen ist und alle noch da sind und alle gesund sind. Eigentlich ist es das, was überwiegt. Ja.
Mhm. Aber mit gescheitert meinst du deine verschiedenen Phasen, dass
ja,
dann hin und wieder was...
Genau, ja, dass dann, genau, die verschiedenen Phasen, damit immer, dass dann da halt das wieder nicht...
Mhm.
Und ja, und aber manche Träume sich halt nicht erfüllt haben. Das ist so. Also da bin ich aber ein Typ, der das kann, das glaube ich zwischen... Hatte ich früher wahrscheinlich mehr, aber ich kann damit auch gut leben, dass nicht alle Träume in Erfüllung gehen. Das ist halt so.
Ja,
das ist im Leben so.
Genau,
ist so
ja. Genau. Ja, und sehr vieles hat sich ja erfüllt und vor allem, ich finde es ja sehr spannend, wenn man eben verschiedene Stationen hat.
So, ja.
So wie du. Also,
zumindest ist es interessant, finde ich, ja. Und man schöpft dadurch ja irgendwie so einen reicheren Schatz. Irgendwie. Mhm. Und das ist schon sehr positiv, finde ich, ja.
Ja.
Und so muss man es auch umwandeln, finde ich. Deswegen, ich bin da sehr zufriedener Mensch. Das glaube ich schon.
Simon, wir sitzen in einer wunderschönen Altbauwohnung im 6. Bezirk, so viel darf man verraten gerade.
Ja, das darf man verraten, ja. Steht sogar der Name dran.
Ich weiß, das ist ja interessant. Eigentlich ist das total
interessant. Mehr, genau,
bei niemandem steht der Name, nur bei dir.
Ja, es haben ein paar Nachbarn jetzt nachgezogen. Ich kenne das halt noch von früher.
Ja.
Wie ich aus Wien weggegangen bin, stand Namen an der Tür.
Mhm, genau.
Und ich finde das eigentlich sozial und praktisch.
Ja.
Wenn man dann weiß, wer da wohnt und wer der Nachbar ist.
Genau, ja. Aber du hast das schon angedeutet, du bist noch gar nicht so lange in Wien, beziehungsweise, klarerweise haben wir das schon besprochen, du hast mehrere Stationen gehabt. Wie lange bist du jetzt schon in Wien?
Naja, offiziell bin ich tatsächlich jetzt, habe ich mich am 1.1. oder ich glaube nicht, abgemeldet in Deutschland, habe ich mich am 1.1. Und ich bin jetzt das erste Jahr steuerlich in Wien.
Ah ja.
Mhm. Wir haben aber so eine Zwischenlösung jetzt ein paar Jahre gehabt. Das ging halt steuerlich noch nicht, dass man das transferieren darf. Das hat was damit zu tun, dass ich halt so viele Jahre in Deutschland war und versicherungstechnisch, es ist irre kompliziert, ist tatsächlich nicht so einfach, innerhalb der EU einfach nur umzuziehen, wenn man jetzt nicht nur Angestellter ist. Also als selbstständig und Angestellter, diese Zwischenlösungen, es gibt unterschiedliche Versicherungssysteme in Deutschland und in Österreich und so weiter. Also das hat ein bisschen Dings. Insofern bin ich jetzt offiziell da und dazwischen hat man so eine Zwischenlösung noch in Berlin. Also es ist eine Wohnung in Berlin und Wohnung in Berlin ist natürlich eine finanzielle Doppelbelastung, aber das war nicht anders möglich. Und ich habe ein Leben in Berlin gehabt, ein langes. Ich habe zwei erwachsene Kinder in Berlin, die studieren in Berlin. Also ich konnte das jetzt nicht einfach so zack, sind wir umgezogen. Das ist jetzt so simpel nicht. Also ist es so eine Übergangsphase gewesen, aber ganz offiziell bin ich ab jetzt sozusagen wieder da. Und dazwischen gab es ja Übergangsphase da und da, wo es so hin und her gebändelt hat.
Und so ganz salopp gefragt, taugt's da?
Das habe ich in den letzten eigentlich, also es war ja, also die Wohnung haben wir ja jetzt seit kurz vor Corona haben wir die Wohnung sozusagen, weil davor hatten wir halt, oder meine Frau hatte davor nur ein kleines Zimmer hier, weil sie ja auch zwischen Berlin und Wien immer gependelt ist. Davor eigentlich mehr sie zwischen Wien und Berlin als ich zwischen Wien und Berlin, sondern da ist eigentlich sie mehr gependelt. Und das hat sich dann umgedreht, wie man die Wohnung genommen hat. Dann habe ich angefangen zu pendeln, dann ist sie nicht mehr gependelt, sondern ich habe angefangen zu pendeln. Das hat auch was mit der jüngsten Tochter zu tun natürlich. Und und da habe ich schon festgestellt, das taugt mir schon sehr, ich bin gern in Wien, ich habe ja viel auch gedreht in Wien, insofern habe ich diesen Umbau Wiens natürlich schon miterlebt, aber ich bin in den Ende 80er, bin ich weg aus Wien, darf man nicht vergessen, und das hat nicht viel mit dem Wien zu tun, das wir heute hier erleben, und ich liebe dieses Wien, ich finde es toll, was passiert, ich habe den Eindruck, da kann noch viel passieren, da muss auch noch viel passieren, damit man diese Stadt auch in die Zukunft bringen, damit auch viele Generationen in der Zukunft diese Stadt noch als großartige empfinden, ist schon ordentlich was zu tun, was wir machen müssen. Ja. Also wir müssen den Generationen hinter uns noch einiges bieten sozusagen, dass sie sagen werden, das ist die geilste Stadt der Welt. Aber ich habe den Eindruck, es wird viel getan, es kann noch ein bisschen mehr getan werden, aber es wird wahnsinnig viel getan, und ich bin in dieser Stadt geboren. Und insofern fände ich es auch okay, wenn ich jetzt anfange, wenn ich jetzt wieder zurück bin, dieser Stadt auch wieder was zurückzugeben und zu sagen, hey, ich möchte ein Teil sein, der diese Stadt, in der ich geboren bin, zur geilsten Stadt der Welt weiterhin macht und auch für zukünftige Generationen zur geilsten Stadt der Welt macht.
Das ist eine lässige Ansage, finde ich.
Eigentlich, ja, voll. Aber ich finde, wir müssen ja bei uns immer anfangen und sagen, was, also wenn ich eine bessere Welt in der Zukunft haben will, dann muss ich bei mir anfangen und sagen, okay, da muss ich auch Teil dessen sein, ja. Und das, da wäre ich eigentlich glücklich. Also das wäre auch was, wo ich sagen würde, ja, das hätte ich schon gern. Also das, wenn meine Kinder oder meine Enkelkinder, wenn es keine gibt, egal, aber wenn diese Generation dann irgendwann einmal sagt, na, der war lässig, der hat was für uns auch getan, das war ein lässiger Typ, danke. Ja. Dann ist das eine Form von Weiterleben, das ist eigentlich ganz cool.
Ja. Ich habe gestern einen Podcast gehört mit der Autorin Cornelia Funke. Und die hat gemeint, dass in unserer westlichen Gesellschaft so übersehen wird, wie sehr sich ein Ort auf die Persönlichkeit auswirkt. Kannst du das so bestätigen oder findest du, oder wie würdest du sagen, prägt dann zum Beispiel Berlin?
Also das glaube ich zu 100%, dass Orte sich auf die Persönlichkeit dort auswirken, weil das ist einfach Psychologie, relativ simpel. Du siehst es jetzt in Berlin zum Beispiel. In Berlin ist, was in der Politik in Berlin passiert, ist ein zentraler, großer Rückbau von einer Stadt der Zukunft, Radwege, mehr Grün, ein bisschen weniger Autos, das vernünftiger, gesellschaftlich vernünftiger zu gestalten, mehr Raum der Bevölkerung wiederzugeben, weil es geht ja um das. Es geht ja nicht darum, dass ich den Leuten das Auto wegnehme, sondern es geht eigentlich darum, dass ich den Menschen in der Stadt wieder mehr Raum gebe. Um das geht's ja eigentlich. Und der Rückbau passiert in Berlin wieder. Also die hatten kurz den Versuch gestartet, das so zu machen, und es geht zurück. Und mir ist es eigentlich relativ klar, dass das dort funktioniert. Diese Stadt ist extrem zerfranst. Diese Stadt ist wahnsinnig weitläufig. Diese Stadt ist in winzige Kieze eingeteilt. Der eine sagt, hey, ich bin Neukölln und nur Neukölln ist geil. Der andere sagt, Wedding ist geil. Der andere sagt, na, Charlottenburg, und zwar nur um den Savini-Platz ist es geil. Na, ich bin in Prenzlberg. Was seid ihr für konservative Arschlöcher? Ich war schon in den 90ern in Prenzlberg. Na, ich bin ein Friedrichshainer. Ich bin dort aufgehört. Weißt du, das ist so, diese Stadt ist zerfranst bis zum geht nicht mehr. Und das kann nicht zu einer Ruhe führen. Dieses Ding. Wenn jeder der Meinung ist, dass ich der Geilste bin und der Bezirk ist jetzt geiler, weil ihr seid alt und konservativ, oder wir sind jetzt die Jungen und wir machen die, glaubt mir, ich war Anfang der 90er schon in Berlin. das, was jetzt junge in Neukölln glauben, haben auch schon welche in Mitte geglaubt und in Charlottenburg geglaubt. Und zwar 20 Jahre, 30 Jahre vorher. Und in den 80ern wird es genauso gewesen sein. Also das ist nicht neu, ihr habt nichts erfunden, sondern ihr seid einfach jetzt eine neue Generation sozusagen, die es auch neu erfinden möchte. Ihr habt es aber nicht. Es ist genau das Gleiche. Es funktioniert immer gleich. In Wien müssen wir jetzt auch aufpassen und sagen, na, nur der 16., nur der 15., nur da ist cool, weil nur das ist irgendwie Leben. Quatsch. Es geht darum, eine Stadt homogen zu halten. Und es muss alle Schichten überall geben und es muss durchwachsen sein. Das war in den 20er Jahren dieser große Plan, warum diese Stadt in Wien so toll ist. Warum die noch so funktioniert. Gemeindebauten überall hinzusetzen. Es gibt Gemeindebauten im ersten Bezirk. Das war in der Städteplanung, ist es total elementar wichtig. Es gibt auch, interessanterweise, ist es auch in Berlin so in diesen Gründerzeithäusern. Es gibt eine Belle Etage, es gibt ein Hinterhaus, das kleinere Wohnungen hat, ärmlicher. Und der Gedanke war auch tatsächlich da, dass es viele Schichten bei der Architektur, beim Konzept, bei der Konzeptierung dieser Häuser war der Gedanke so, wir haben 2, 3 Hinterhöfe, da können wir alle Schichten bis vorne. Also wir können vorne die Reichen, die Ärmeren und noch Ärmeren, wir haben alle in einem Haus vereint. Diese Idee, wir siedeln alle irgendwo in eine Vorstadt, wir siedeln alle in einen großen Wohnkomplex und da haben wir alle die gleiche Größe an Wohnung. Diese Idee führt so zu einer sozialen Unruhe. Wir müssen eine homogene Durchmischung haben. Wir dürfen nicht Grätzeln haben. Du kennst natürlich, kannst du in deinem Bereich, ich kenne auch alle da im 6. Bezirk, da rundherum. Das ist wie in einem Dorf, logisch. Aber es muss daneben das nächste Dorf angrenzen, wo ich auch hingehen kann und wo es genauso funktioniert. Und es muss immer eine Durchmischung, eine soziale Durchmischung sein, eine gesellschaftliche Durchmischung. Es ist wie in der Naturwissenschaft. Die Diversität macht uns Menschen aus, macht unsere Erde aus. Nur die Diversität hält uns am Leben. Wir haben Luft zum Atmen, weil es eine Diversität gibt in der Naturwissenschaft. Und das brauchen wir in der Stadt auch. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das Umfeld natürlich auf die Menschen einen direkten, das war ein bisschen eine lange Antwort.
Nein, voll gut. Nein, oder eine voll interessante Antwort nämlich. Nein, vor allem. Vielleicht sogar anschließend an das, was du gesagt hast, nämlich was auch für das Überleben so wichtig ist und was bei euch sogar kurz anklingt im Programm, das ist das Thema Geschichten. Und da hätte ich dich so gern gefragt, du verstehst dich ja auch, das liest man in Interviews, als Geschichtenerzähler, nämlich du erzählst.
Im klassischen Sinn, ja.
Genau.
Würde ich jetzt einmal sagen, ja. Ja. Also jetzt nicht der Autor oder so oder die Autorin, sondern halt einfach, ja, also klar, das, was wir tun, ist eine Geschichte erzählen. Ja. So wie es in der Höhle war, es war kalt und nass und ums Feuer haben sie alle hingesetzt und dann war es ein bisschen unangenehm und dann gab es sicher einen, der ein bisschen Geschichten erzählt hat und das war für alle gut und schön. Und so wurde ja auch weitergetragen, Wissen weitergetragen.
Genau, genau.
Und in dieser archaischen Funktion, entschuldige, in dieser archaischen Funktion würde ich mich auch als Geschichtenerzähler sehen.
Ja. Nämlich, dass Geschichte im Grunde ja eigentlich erst den Rahmen für unser Leben wirklich definiert.
Ja. Mhm.
Und du bist ja zumindest bis jetzt vor allem so im filmischen Bereich der Geschichtenerzähler gewesen. Und mir so interessiert, was die Filme sind, die dich vor allem beeinflusst haben oder die Frage nach Lieblingsfilmen.
Ja, stimmt natürlich, dass ich Das ist wahrscheinlich das Dominante, wo ich unterwegs bin für den Außenbetrachter, gell?
Mhm.
Aber eigentlich haben mich Filme gar nicht so sehr beeinflusst.
Ah ja.
Filme haben mich, glaube ich, nicht wirklich so wahnsinnig beeinflusst. Ich finde natürlich manche Filme tatsächlich spannend und vieles finde ich interessant. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, was mir jetzt, glaube ich, unmittelbar beeinflusst, ist diese Entwicklung die Veränderung, wie Serien erzählt werden. Das hat mir, glaube ich, mit Sopranos oder gibt's vorher eigentlich, Sopranos 24 war das damals auch, wo so wirklich, also das wirklich, das kann mich schon erinnern, das war so Anfang der 2000er, glaube ich, oder wann
genau.
Das war.
Genau. Ich glaube,
Sopranos
sagt man ja, dass das so der Zeit. Beginn war, dieser Serie.
Eben, ja, also das ist, Ära, ja. Das würde ich eher sagen, dass das tatsächlich ein Bruch war, der mich dann filmisch sehr beeinflusst hat. So vom Verständnis, wie eine Geschichte ist, dass ich einfach toll fand, was man plötzlich aufmachen kann an Länge und so weiter.
Das stimmt, das ist mir auch so gekommen.
Und filmisch, ich bin kein Filmemacher. Ich bin kein Filmemacher, deswegen gibt es natürlich viele Filme, die ich wirklich beeindruckend finde und toll finde. Aber ich schaue mir auch tatsächlich eigentlich sehr, sehr viel an, muss ich schon sagen.
Ja, das ist mir nämlich aufgefallen. Ich höre ja einen Podcast recht gern und ihr redet viel über Serien oder hin und wieder zumindest.
Und zu mal.
Ja, und ihr habt doch wahnsinnig viel gesehen, was mich fast wundert, weil man ja annimmt, dass dadurch, dass du so viel drehst und so viel zu tun hast und denk immer, oder ich merke es ja bei mir selber, dass mir oft die Zeit so fehlt. Aber du schaust schon sehr viel.
Ja, ich schaue halt irgendwie bewusst. Also ich wäre zum Beispiel im Fernsehbereich wäre ich sehr schlecht aufgestellt.
Mhm. Ja, also
da wäre jetzt im klassischen, hast du den Film von dem und dem, da wäre ich sehr, sehr schlecht aufgestellt. Also ich bin aber, glaube ich, besser aufgestellt im Kinobereich, Ostkino. Ich schaue schon was auf den großen Festivals, die Filme. Aber ich schaue nicht einfach alles weg, sondern ich schaue dann wirklich, habe natürlich das Glück mit meiner Frau, die halt alles schaut sozusagen und dann sagt, okay, das ist jetzt wirklich interessanter, dann kann ich mir das anschauen sozusagen. Mhm. Mein ältester Sohn studiert auch Regie. Also ich habe natürlich das Glück, im Umfeld Menschen zu haben, die, ich hatte das in der Vergangenheit schon das Glück und habe jetzt das im Umfeld das Glück, dass in unterschiedlichen Generationsstufen sozusagen wieder Menschen habe, die sich wieder mit dem beschäftigen und mehr Zeit haben als ich, um das alles zu sehen und mir dann sagen können, das ist wirklich innovativ, das ist wirklich innovativ und das kann ich mir dann auch anschauen. Ja. Und dann gibt es natürlich Lieblinge, die man hat, ja, also ein Patentbrüder oder Ken Loach oder so Sozialdramen und das. Natürlich schaue ich mir die Sachen von denen an, weil die mich natürlich abholen in meinem, entschuldige, ich trinke kurz was. Weil mich die natürlich abholen in meinem Gedankengut.
Ja, verstehe.
Ja. Mhm. Und, aber, ja, Ostkino habe ich natürlich für mich anders entdeckt, erst durch, also das hatte ich vorher nicht so am Schirm. Aber interessanterweise osteuropäische Kino, würde ich jetzt sagen.
Ja, verstehe. Mhm.
Osteuropäische Kino. Aber dann zum Beispiel koreanisch oder diese Sachen, die sehe ich dann plötzlich natürlich bei der kleinen Schwester meiner Frau, ja, die dann vom Alter, dann dieses zwischen 15 und 20, die plötzlich in dem sind und dann kriegst du das auch wieder ein bisschen mit und so. Also es ist ein bisschen das Glück, im Alterssegment in meiner Familie sehr divers aufgestellt zu sein.
Und wie geht es dann wirklich in der Praxis vor sich? Also sitzt du am Abend?
Setze ich mich dann oft hin, tagsüber am Abend, wenn ich halt Zeit habe oder im Hotelzimmer oder auf dem Weg von A nach B im Zug schnell. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das musst du im Kino sehen. Ich finde Kino toll und finde Kino total wichtig. Mhm. Also das hat aber eher einen sozialen Grund, warum ich Kino wichtig finde.
Ja.
Ich kann mich technisch total begeistern für einen Blockbuster, den in dieser Atmosphäre zu sehen, gar keine Frage, ich kann mich total begeistern. Ich kann mir aber einen Film auch anschauen, auch wenn mich jeder Kameramann oder Kamerafrau schimpfen würde, das darfst du nicht auf so einem Monitor sehen. Ich kann mir sogar auf ein Handy was anschauen und halte es einfach 10 Zentimeter vor meine Augen im Hotelzimmer beim Einschlafen, das 2 Stunden, wenn es ein guter Film ist, halte ich auch das Handy 2 Stunden, 10 Zentimeter vor mir. Das ist für mich wie eine Leinwand, weil es ist finster, ich liege im Bett und habe das 10 Zentimeter vor mir.
Aber machst du das wirklich so?
Das kann ich auch machen. Aber schau mir einen Film an und bin begeistert davon, total nähe. Also ich schaue mir Filme ja einfach an als Konsument.
Ja, einerseits.
Ich mich verzaubern lassen.
Ja, natürlich. Also du
in erster Linie will ich mich verzaubern lassen.
Ja, und du schaust im Prinzip in jeder Form. Du sitzt dir am Abend hin, so zur Entspannung, aber du schaust auch, sagen wir zum Beispiel im Zug oder am Handy, einfach um es gesehen zu haben.
um es gesehen zu haben und mir ein Bild gemacht zu haben, was es ist. Und ich würde behaupten, dass es, glaube ich, nicht viel RegisseurInnen gibt in Österreich, die, also vielleicht haben sie mehr Fernsehfilme gesehen, aber relevante Kinofilme, würde ich jetzt einmal behaupten, wird es nicht. Vielleicht gibt es zwei, aber mehr sicher nicht. Da bin ich jetzt einmal davon überzeugt.
Ja, also, dass ich das jetzt richtig verstehe, zwei Regisseure oder Regisseurinnen in Österreich,
die mehr relevante aktuelle Kino-Highlights sozusagen sehen als
ach so,
ich. Das glaube ich nicht.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Okay, also das heißt, man kann sagen, du bist am Laufenden.
Ich glaube schon, dass ich am Laufenden bin, ja. Das glaube ich tatsächlich, ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, gut, das, also vielleicht, es gibt sicher welche, die das aktuell immer machen, ja. Mhm. Und die hängt dann vielleicht ein, zwei Jahre nach. Aber das arbeite ich konsequent schon ab, sozusagen, ja. Das ist irgendwie, das empfinde ich schon irgendwie auch als Teil der Arbeit, so ein bisschen. Das gehört dazu. Aber klar, ich arbeite es nicht in dem Genuss ab, in dem das die meisten machen, dass sie es ins Kino setzen und sie das da anschauen. Ja. In dem Genuss arbeite ich es nicht ab, sondern ich arbeite es ab als, das schaue ich mir an, so wie einer, ja, wie ein Film oder wie ein Literaturkritiker die Bücher liest. Mhm. Fertig, der muss das ja lesen.
Ja, genau.
Und macht sich ein Bild darüber. Und ich schaue mir den Film von Anfang bis Ende an, aber wenn ich das Gefühl habe, na, das holt mich einfach nicht ab, dann schalte ich ihn auch konsequent ab, dann muss ich mir das nicht zu Ende schauen und spare mir die Zeit, weil ich ja nicht darüber referieren muss.
Ja,
ich habe ja keinen Lehrauftrag.
Genau, ja. Und dann ist ja immer nur so, finde ich, schon ein wichtiger Teil beim Filme schauen, ist ja dann auch noch das drüber reden. Zum Beispiel mit Manuel redest du, wenn ihr spazieren geht oder so, redet ihr?
Ich rede nicht so gern darüber.
Ah, wirklich?
Interessanterweise, ja. Ich bin nicht so einer, der gerne darüber redet. Der Manuel redet da, glaube ich, lieber darüber. Ich rede nicht so gern. Es ist eher einzelne Punkte. Ich komme da meistens drauf, mit mehr Filmen zu schauen, ist schon ein Albtraum, weil wenn er aus ist, sage ich einmal, ja, okay, ja, okay, gut.
Okay.
So, und das ist einmal das. Und das dauert lang. Bei mir setzt sich dann oft kommen Monate später dann Sachen.
Ja, das echt war interessant.
Ja, ja, also wirklich, ja. Mhm. Also wirklich Monate später, weil man denkt, das war wahnsinnig geil. Das ist, vielleicht ist es auch auszusortieren, dass wenn ich wirklich Monate später dann noch, also oft, mir kommen wirklich oft Monate später Sachen, wo ich denke, bist du der, aber das war wirklich ein Schrott.
Mhm.
Weil man denkt, das ist eine totale Nullaussage. Das ist eine wirklich blunzenblöde Nullaussage,
ja.
Oder dann sag, wow, bist du deppert. Das war ja irre, wie mich der berührt hat, der Film, ja. Mhm. Also, wo dann plötzlich was kommt. Wahnsinn, Alter, wie radikal. Wahnsinn, toll, diese Lösung, das konsequent einfach so durchzuziehen. Also, so, das ist, das arbeitet halt mit, fertig.
Okay. Jetzt versuche ich da trotzdem ein paar, noch kurz was abzuluxen, sage ich jetzt mal. Ja. Was hältst du momentan für relevant oder was hat die in letzter Zeit so abgeholt?
Also in letzter Zeit holt mich mehr Dokus gerade ab.
Ah ja,
okay. Ja. Mhm. Ich bin jetzt ein Dokuschauer in letzter Zeit, sehr stark. Und da muss ich wirklich sagen, da gibt's, weil das gerade so dringlich ist und so wahnsinnig notwendig ist. Wir sind in einer Phase, wo auf der Welt so die Demokratien wirklich angegriffen werden.
Mhm.
Und da können wir mit der Kunst gerade nicht so wahnsinnig viel dagegen steuern, wie wir gerne würden. Und deswegen ist es gerade so wahnsinnig wichtig, sich diese, neben Büchern natürlich, sich diese Informationen erklären zu lassen. Mhm. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt aktuell mehr bei sehr viel Dokus unterwegs, ja.
Ah, verstehe.
Muss ich sagen, ja. Also eben, ganz aktuell auf Arte eben diese über Antisemitismus, ja. Eine vierteilige Geschichtsdoku. Das ist wirklich interessant, weil einfach Antisemitismus einmal erklärt wird, wann hat er angefangen, wo ist er, wie funktioniert er. Das finde ich aktuell wahnsinnig wichtig, dass man das macht, ja. Wir können gerade mit vielen nicht das erreichen, was wir gerne erreichen würden, ja. Weil wir holen die Leute eh nicht ins Kino. Wenn du jetzt ein Sozialdrama machst.
Ja, sicher, ja.
Also eben zum Beispiel dieser Badem-Film, der ist jetzt aber auch schon wieder 3 Jahre oder 2 Jahre alt von den Badem-Brüdern, mit diesen zwei Flüchtlingen, gell. Ja, klar kann man sagen, hey, Kinder, schaut sich das an, das ist der Urlaub. Das wird sich niemand anschauen, der sagt, hey, haut's die alle zurück ins Mittelmeer. Den Film wird sich niemand anschauen. Also den schauen sich schon wenige an, also den schauen sich nur die Ersten an, fertig. Ja. Also insofern muss man ehrlich sein, das ist, jetzt müssen wir gerade, wir müssen jetzt wieder die Leute zurückholen, die ein verschobenes Narrativ haben, die wirklich ein anderes Narrativ aufbauen.
Da wären wir wieder bei den Geschichten, ja.
Ja, genau. Die müssen wir jetzt wieder zurückholen und denen müssen wir was entgegensetzen. Aber dazu müssen wir sie ernst nehmen und müssen ihnen erklären können, aber stopp, halt, so ist die Geschichte nicht. Das ist eine Lüge. Das hat hier angefangen. Du sitzt einer jahrhundertealten Lüge auf, manche Lügen sind Jahrtausende, sind Formen, Narrative, die sich festgesetzt haben, auf die aufgebaut wird, gerade. Und da ist der Antisemitismus ein spannendes Beispiel dafür, wenn man das über so eine lange Zeit sehen kann, gell? Also für uns ist der Judas immer noch der Jude, aber alle Aposteln waren Juden natürlich, weil da, also Jesus auch, also selbstverständlich, gell? Das ist ja. Aber das sind Narrative, die wir setzen sozusagen, ja. Es ist im Islam genau das Gleiche, gell? Also das ist, und deswegen kann ich jetzt wirklich nicht von Filmen gerade sprechen, die total relevant und wichtig sind, ja. Weil das eigentlich nicht so, ja, Unterhaltung ist natürlich auch wichtig, das ist halt mein Job, aber.
Ich verstehe.
Ja, es geht mir da um was anderes, gerade eigentlich.
Ja.
Ja, vielleicht wäre es auch gut, wenn wir checken würden, dass wir uns da nicht so wichtig nehmen, sondern dass unsere eigentliche Wichtigkeit in dieser Gesellschaft nicht darin besteht, dass wir jetzt sagen, na, wir sind Künstler, wir müssen das alles so machen. Ja, ist auch gut, sollen wir auch alles so machen, gar keine Frage. Aber eigentlich müsst ihr euch alle jetzt kurz mal hinsetzen und euch genauer anschauen, was passiert da draußen und wie können wir das ohne, wir müssen die alle, diese Leute, die ein anderes Narrativ haben, die müssen wir alle mitnehmen. Also jetzt, ich weiß nicht, wann du ausstrahlen wirst, aber jetzt war ja jetzt in Deutschland wurde gerade in einer Stichwahl zwischen CDU und AfD, hat gerade der CDU-Mann gewonnen. Was man aber vergisst, ist, dass dieser CDU-Mann ist für Sachen steht. Also da haben alle Parteien gesagt, okay, kommt, wir unterstützen den nur, um den AfD-Mann zu verhindern. Allerdings das, was dieser CDU-Mann fordert, ist weit weg von demokratischen Werten. Weit weg. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, wollen wir nicht lieber einfach diesen AfD-Mann so sein lassen, wie es ist, und wir bleiben trotzdem bei unseren Werten und versuchen in Zukunft den Leuten zu erklären, warum das falsch ist.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist eine Frage, die müssen wir uns schon stellen.
Ja.
Können wir auch in die Geschichte zurückblicken, was genau passiert, wenn man sich als Partei tatsächlich so weit dahin lehnt, nur damit wir das verhindern.
Ja. Ja, das ist, ich denke mal, in letzter Zeit denke ich mir sehr oft, dass alles auch so ein bisschen eine Frage der Prioritäten worden ist. Und ich glaube, das ist was du immer meinst, dass man eben zum Beispiel mit Film oder generell mit allem, was man tut, ja Verschiedenes erreichen kann. Aber dass es einfach momentan so dringliche Dinge gibt, wo ich mich dann frage, ob andere Sachen, die zwar auch berechtigt sind, nicht vielleicht mal kurzzeitig einmal hinten anstehen müsste.
Ja, also genau. Ja, eben, ja. Also wo man sagen würde, okay, da fahren wir kurz ein bisschen mehr zurück. Um einfach jetzt den anderen die Chance zu geben, sich das mal anzuhören. Weil das ist es ja. Wir müssen ja Menschen, die in einem völlig anderen Narrativ leben als wir, die Chance geben, dass sie diesen Schritt zurückgehen und sich das mal anschauen, damit sie unser Narrativ auch einmal betrachten können. Also es konsequent einfach, das ist alles Lüge, 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 Lüge. Ich muss die Leute rausholen. Ich kann sie da nicht drinnen lassen. Es tut mir leid. Aber wir müssen sie abholen. Weil das funktioniert sonst nicht. Demokratien funktionieren nur, wenn man ein gemeinsames Narrativ hat, nämlich dass Demokratie eine tolle Form ist von einer Regierung.
Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
In 5 Jahren glaube ich nicht, dass wir es schaffen, einen besseren Ort zu schaffen, ja, aber wir sollten schon dazu, also, na, es wird jetzt noch ein bisschen dauern.
Ja, aber du glaubst, dass es langfristig tatsächlich schon besser wird?
Ich glaube, dass es langfristig besser werden wird, weil wir wahrscheinlich, wir sind noch nicht bei dem Punkt, wo wir wirtschaftlich umschwenken müssen. Und sobald wir halt in einer kapitalistischen Welt, aber es kommt der Punkt, wo wir wirtschaftlich so in die andere Richtung fahren, dass wir relativ radikal umsteuern müssen. Und spätestens dann wird sich sicher viel verändert haben bis dahin, aber spätestens dann sind wir auf einem Weg, wo wir das wieder aufarbeiten werden. Ob ich das erleben werde, ist eine andere Frage, aber wir kommen sicher an den Punkt, ja.
Ja.
Es wird, also die Erde entscheidet das für uns, das entscheiden nicht wir.
Ja, das glaube ich ja.
Und das insofern ist das sowieso unausweichlich. Wir Menschen, wir sind einfach jetzt einmal da. Also es geht ja auch nicht, dass wir die Erde retten, es geht ja darum, dass wir die Menschheit irgendwie
irgendwo
hinbringen, weil die Erde, die ist wurscht, die ist eh da und das ist egal. In 250 Millionen Jahren gibt es einen neuen Superkontinent, wo wir gar nicht mehr leben können, weil das der CO2-Gehalt und so, wie sie das verschoben hat und die Plattendynamiken und so, dass man da kein Mensch, dass da kaum Säugetiere existieren werden können. Also das, aber das ist in ferner Zukunft, ja. Also insofern. Um das geht's gar nicht.
Ja.
Es geht ja eher um uns Menschen.
Ja. Zu dir, wo siehst du dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren habe ich eigentlich, hoffe ich, dass der Manuel und ich ein zweites Programm draußen haben, das um vieles erfolgreicher ist als das erste Programm.
Das ist ja was. Okay,
da kommt einiges vor. Und wir all die Pläne, die ich da jetzt in meinem Schädel habe, auch noch umgesetzt haben und auf einen guten Weg laufen.
Das klingt ambitioniert. Also wirklich.
Ja, das gibt immer nur vorwärts.
Okay. Ja, das ist ja eine coole Eigenschaft, wirklich. Meine Abschlussfrage ist dann immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ja, das ist lustig. Die Frage hat der Manuel einmal in einem Podcast bei mir gestellt. Und da war irgendwie, da habe ich gesagt, was bisher geschah.
Das ist doch ein super, finde ich voll super
Titel. Und ich finde es eigentlich, finde es eigentlich nicht so blöd, bisher geschah. Wobei ich habe es jetzt nicht vorzuschreiben. Also,
ja, nein,
alle,
ich weiß schon.
Können sie alle entspannen wieder. Sie müssen keine Angst haben, dass denen der Blödsinn rauskommt.
Simon, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ich sage danke an die Pension Schöller, dass ich hier sein durfte bei der Pension Schöller. Es war ein schöner Aufenthalt in der Pension Schöller. Ich kann es nur weiterempfehlen, jeden an Besuch in der Pension Schöller.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Sojamilch, ja, wenn sie regional ist. Also sprich, keine Sojamilch übersee, sondern europäische Sojamilch. Ist bei der Biomilch möglich. Bio-Sojamilch ist immer, europäisch zertifizierte Bio-Sojamilch ist meines Wissens immer europäisch. Soja, kein Soja von irgendwo anders.
Comedy oder Kabarett?
Ich würde jetzt eher Kabarett sagen.
Komödie oder Tragödie?
Tragödie, weil Komödie immer gute Tragödie sein muss.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Früher allerdings Laufen.
Wirklich?
Ja, früher fleißig, über Jahre hindurch jeden Tag 10 Kilometer.
Na, wirklich wahr?
Und das habe aber aufgehört, jetzt spazieren gehen. Ich glaube, spazieren gehen ist auch gesünder.
Aber jeden Tag 10 Kilometer?
Habe ich einige Jahre gemacht, ja. Okay. 5 bis 6 Mal die Woche, ja.
Stadt oder Land?
Also entweder richtig Stadt oder richtig Land. Keine Zwischensachen.
Mhm. Fahrrad oder öffentlich?
Fahrrad.
Set oder Bühne?
Ja, das ist schwierig, aber ich bin immer noch eher beim Set. Also ich finde Kabarett super. Ich bin gern auf der Bühne, ich finde das super, macht mir schon Spaß, aber ich finde Film, das bedient meine Sucht natürlich anders, gell? Die Sucht nach der Figur.
Mhm. Ah ja.
Ja.
Berlin oder Wien?
Wien.
Stephansdom oder Riesenrad?
Ja, da muss er nachdenken, schau. Das ist schwierig, das. Also, ich finde beides tatsächlich, beides hat seine Zeit und beides braucht seinen Raum, würde ich jetzt einmal sagen. Weil der Stephansdom sitzen ist auch sehr schön. Das ist schon spannend. Ich habe den immer, gehe da auch gern rein und schaue mir das an irgendwie. Mhm. Und am Riesenrad da bin schon lange nicht mehr gefahren, aber ich bin im zweiten Bezirk aufgewachsen. Es ist halt ein Teil meiner Kindheit und insofern das Riesenrad, wenn wir aus dem Fenster geschaut haben, wenn ich so zu weit rausgebeugt habe, habe ich das Riesenradl ein bisschen gesehen. Und so. Ja.
Voll nett, ja. Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Ja, ich bin bei beiden nicht so zu Hause. Ja.
Bist du überhaupt, was hörst denn du eigentlich so?
Ja, ich rede nicht über Musik.
Ah ja, das weiß man ja.
Aber ich kann halt so viel sagen, es ist schon bei mir sehr viel Klassik auch dabei, wirklich sehr viel Klassik dabei. Und sowohl Donauwalzer als auch Radetzky-Marsch ist beides nicht die Klassikfraktion, wo ich zu Hause bin.
Verstehe. Aber jetzt ohne, dass man, sagen wir, drüber redet, aber nur, was hörst du?
Querbeet, sehr viel. Sehr viel.
Und das ist wichtig für dich, nur du möchtest es nicht zerreden.
Ja, genau. Ich höre sehr, sehr viel Unterschied. Ich glaube, ich bin sehr breit aufgestellt bei der Musik. Das ist ein bisschen phasenmäßig, aber hatte Phasen, wo ich extrem viel Weltmusik gehört habe. Phasen gehabt, da habe ich nur Klassik gehört. Aber ich glaube, man kann sagen, wenn ich jetzt nur was mitnehmen würde, dann wäre es wahrscheinlich, wenn man jetzt eine gewisse Anzahl an Musik mitnimmt, dann überwiegt sicherlich die Klassik.
Ah ja. Ja. Mit Koriander oder ohne?
Ja, mit.
Nutella mit Butter oder ohne?
Lieber nur die Butter und ohne Nutella.
Okay. Party oder zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Kino oder Couch?
Naja, das Kino ist nicht zu ersetzen. Und das kann man nicht gegeneinander ausspielen, weil das Kino hat eine soziale Funktion. Und ist tatsächlich neurobiologisch für uns total entscheidend, ob wir einen Film, vor allem für Menschen, die noch wo sich das Hirn noch entwickelt, ist es total entscheidend, ob sie das alleine sehen auf der Couch oder ob sie das im Kino rausgehen aus der eigenen Wohnung im Kino mit anderen Menschen sehen. Weil das in der Prägung des Hirns was anderes macht, ob du zu Hause auf deiner Couch ganz alleine dir einen Liebesfilm anschaust, prägt das anders dein Verhältnis, wie eine Liebesbeziehung auszusehen hat, als wenn du rausgehst aus deiner Wohnung, woanders hingehst und mit fremden Menschen gemeinsam in einem Raum sitzt. Deswegen darf man Couch gegen Kino nicht ausspielen und Kino hat da, also neurobiologisch hat das Kino natürlich die Nase weit vorne.
Okay, also der Eindruck im Kino auf die Prägung ist stärker.
Na, kannst du besser abstrahieren. Und zu Hause nimmst du es eins für eins. Das ist das Entscheidende dabei. Und wenn du rausgehst, kannst du es besser abstrahieren. Das heißt, du lernst, dass es eine Geschichte ist mehr und dass es nicht Wahrheit ist. Da sind wir jetzt schlussendlich beim Social Media, dass du zu Hause komplett und bei der Digitalisierung, dass du das zu Hause alles so konsumierst, das hat einen anderen Input auf den Kopf, du kannst es weniger abstrahieren, du wirst mehr abhängig von den Menschen, die du hörst, du siehst sie mehr als Familienmitglied, du bist persönlicher mit ihnen und das ist aber schlecht für unser Hirn, vor allem in einem Stand, wo das noch nicht ausgewachsen ist.
Das ist ja interessant.
Ja, bin kein Neurobiologe, aber das weiß ich von Neurobiologen. Da weiß die Forschung viel mehr als die Politik. Also wir haben ja in der Politik immer, wir müssen die Digitalisierung in der Schule machen und so. Die Forschung ist dann in Wirklichkeit viel weiter und sieht das viel differenzierter.
Das ist ein wirklich interessantes Thema, finde ich. Ja. Okay. Ja. Arthouse oder Blockbuster?
Ist beides wichtig. Ist beides wirklich wichtig, finde ich. Mich kann der Blockbuster in ein Kino wirklich abholen. Blockbuster zu Hause holen mich meistens nicht ab. Arthouse kann mich zu Hause auch noch abholen.
Steven Spielberg oder George Lucas?
Steven Spielberg.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Total schwierig. Ich bin ein Typ, also ich kann da nicht sagen, warum. Aber auch Game of Thrones und sowas. So Sachen holen mich nicht ab. Ich weiß nicht, wieso. Meine Frau verzweifelt an mir. Ja, das ist, aha, Dings, das okay. ist so Fantasy. Das war schon als Kind. Fantasy holt mich nicht ab. E.T. hat mich schon noch abgeholt.
Mhm.
Aber das war mehr diese Bubengeschichte, die mich ja, da verstehe. Abgeholt hat.
Ja, ja.
Ja.
Mhm.
Mit dem Radl, mit dem Rucksack unterwegs, im Wald.
Mhm.
Das,
ja, ja.
Also
mhm.
deswegen ist es auch Steven Spielberg. Weil der erzählt Geschichten der 80er, mhm. Kindheit 80er.
Ja, genau.
Und das
ja.
sind meine Bubengeschichten tatsächlich. Ja. Mhm. Er ist ein Mann, natürlich andere Generation, aber er hat genau für sein Publikum, also für seine Buben sozusagen, die für sein Kind, für sein frühes Kind wahrscheinlich diese Geschichten mehr oder weniger. Deswegen, das holt mich schon noch ab, aber diese Fantasy-Sachen haben mich auch Fantasy-Romane haben mich in meinem Leben nie abgeholt. Ich kann dann nicht sagen, was da falsch ist. Würde mir eh interessieren. Würde gerne mal mit einem Psychologen sprechen, weil ich es total spannend und toll finde. Also ich finde Harry Potter ist irre interessant. Auch Herr der Ringe, wahnsinnig spannend und interessant. Aber es holt mich nicht ab. Ich kann dann nicht sagen, warum.
Interessant. Aber dann bleiben wir noch kurz da in der Gegend. E.T. oder Zurück in die Zukunft?
E.T.
Disney oder Marvel?
Marvel.
PlayStation oder Xbox?
Ich hatte nie eine PlayStation, hatte eine Xbox und habe einmal geschenkt von meiner Ex-Frau geschenkt bekommen, irgendwann einmal zu Weihnachten eine Xbox, glaube ich, war die erste oder die zweite Generation. Und ich habe wirklich nach einem Monat festgestellt, ich kann nichts damit anfangen. Es macht mir wahnsinnig. Ich kann keine Computerspiele spielen. Das geht nicht. Schaffe ich nicht. Hat vielleicht was mit dem ADHS zu tun, kann ich nicht. Also wirklich.
Und taugt da nicht wahrscheinlich.
Nein, ich werde wahnsinnig dabei. Okay. Es geht nicht. Ja, okay. Es funktioniert nicht.
Okay. Halloween oder Weltspartag?
Ja, Weltspartag ist eigentlich eine schöne Sache, muss ich echt sagen. Habe ich ganz vergessen, dass es den gibt, aber es ist eigentlich eine schöne Sache.
schon.
Beides kapitalistisch.
Ja, gut, so gesehen, ja. Natürlich, ja.
Für die Kinder ist, also für die Kinder ist Halloween immer lustiger als Weltspartag.
Ja.
Aber Weltspartag, Halloween gab's ja in meiner Kindheit nicht. Und Weltspartag gab's. Und da hat's Sparbüchsen oder Stofftiere oder Lineal oder irgendwas immer gegeben, war toll.
Ja. mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Geld erzeugt mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Naja, prinzipiell sollte man eher weg von der Gefahr kommen. Und ich speziell.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Ja, dann glaube ich unsichtbar.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Das sind jetzt zwei Eigenschaften, die... Also wahrscheinlich, da ich nicht wirklich am Meer wohne, ist wahrscheinlich das Fliegen praktischer.
Sehr pragmatisch. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Naja, es ist beides richtig.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Na dann lieber keine Liebe und kein Kummer. Wobei das natürlich, also in meinem Alter würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, okay.
In der Jugend würde ich empfehlen, nimm den Liebeskummer.
Okay. New York oder Los Angeles?
Ich war in beiden Städten in meinem Leben noch nicht. Ist wahrscheinlich beides für sich interessant. Aber wenn du sagst, wo fliege ich, also ist wahrscheinlich auch Jahreszeiten bedingt. Wenn es jetzt kalt ist, hätte ich glaube ich lieber nach Los Angeles zuerst fliegen und sonst nach New York. Wobei mir wahrscheinlich die Geschichte von New York mehr interessiert als die von Los Angeles.
Mhm. Italien oder Griechenland?
Ich finde Italien ein wunderschönes Land, wirklich. Mhm. Aber Griechenland hat natürlich auch unfassbar Großes. Das kann ich so nicht sagen, Italien oder Griechenland. Zum Leben würde ich eher Italien wählen. Wobei politisch Italien schwieriger ist als Griechenland, interessanterweise. Mhm. Aber bei der Küche würde ich sagen, ja, italienische Küche, würde ich da eher sagen. Und es ist ein bisschen mehr auf der italienischen Seite als auf der griechischen Seite. Aber ich glaube, wenn ich jetzt entscheide, fahren wir jetzt, würde ich mich jetzt, glaube ich, für Griechenland jetzt gerade so spontan entscheiden. Also wenn man es geht, komm, Rudi.
Okay.
Auch keine Sorge, wir fliegen jetzt, dann würde ich sagen, lass uns auf eine griechische Insel fliegen. Jetzt ist eine tolle Jahreszeit dafür, ist schön.
Ja, das stimmt. Ja, und die Jahreszeit war ich noch nie. Aber
ja, nicht. Aber ich glaube, dass es jetzt sicher toll ist.
Ja. Übergangsjacke oder frieren?
Eine Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Ja, Haube natürlich. Ich habe ja keine Frisur, also bei mir wirklich.
Worauf wartest? Oder morgen ist auch noch ein Tag?
Naja, ich versuche schon immer alles gleich. Also eher sofort. Also ich fühle mich wohler damit. Mhm. Manchmal passiert es natürlich, dass das verschiebst, was nicht geht. Aber ich fühle mich wohler, wenn das die Frage ist, worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Je nachdem, wo ich bin, es ist wirklich, aber aktuell gerne ein Servus oder ein Baba. Also, das Schönste ist Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.